Einmal würde ich sagen, also wenn im Namen von Antisemitismuskritik repressiv und autoritär agiert wird, dann ist es ein wahnsinniger Bärendienst für unsere Arbeit. Das wird uns sehr wahrscheinlich auf die Füße fallen. Und es gibt auch schon so gewisse Entwicklungen, dass wenn wir gewisse Formen und Äußerungsformen von Antisemitismus ansprechen, es eine höhere Abwehr gibt. Dass Leute einfach zumachen und schon bei gewissen Begrifflichkeiten sagen, okay, jetzt nicht mehr. Und das ist super gefährlich, weil genau dann eben das Sprechen über gewisse Äußerungsformen von Antisemitismus gar nicht mehr möglich ist. Bis hin, oder dass wir eben auch namentlich gebrandmarkt werden und eben nicht mehr Teil von Diskursen sein können. Das ist super, super gefährlich und das ist ein Bärendienst.
Was passiert mit diesen Stimmen, wenn wir sie immer wieder nach außen stoßen und Silencing betreiben? Dann gibt es halt gewisse radikale Stimmen, die dann eben diesen Raum zu nutzen wissen, indem sie sagen, ja, wir sind die Leute, wir sind die Einzigen, die sich für Palästina einsetzen. Und nicht selten sind das dann irgendwelche Leute auf TikTok, die dann irgendwie gleichzeitig auch noch islamistische Tendenzen und Netzwerke hinter sich haben.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um den 7. Oktober, den Jahrestag, den Krieg in Nahost und die Debatte zum Konflikt in Deutschland. Meine Gäste sind Samuel Stern und Furkan Yüksel von der Bildungsstätte Anne Frank. Die beiden sind Bildungsarbeiter zu den Themen Antisemitismus und Rassismus, mittendrin also in den Debatten, die seit dem Hamas-Massaker vor einem Jahr und auch der Entemptenreaktion Israels im Krieg in Nahost, die hier auch in Deutschland ausgebrochen sind, die stattfinden in einem Klima, das geprägt ist von tiefen Gräben, Autoritarismus und auch einer Kultur des Silencing. Ich habe Samuel und Furkan mal eingeladen, um darüber zu sprechen, was da schief läuft in der deutschen Debatte zu Israel-Palästina und zum aktuellen Konflikt und wie wir auch eine Haltung entwickeln können, die sowohl gegen Antisemitismus als auch gegen Rassismus kämpft. Ja, ich bin euer Host Lukas Undreka, ihr hört den Dissens-Podcast. Furkan und Samuel, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo.
Dankeschön für die Einladung.
Genau, auch von mir ein Dankeschön.
Ja, danke euch. Wir wollen über die Folgen des 7. Oktober und des Gaza-Kriegs auf die Gesellschaft in Deutschland sprechen, hier im Dissens-Podcast. Ein Jahr nach Beginn der jüngsten Eskalation in Israel-Palästina ist ein Waffenstillstand oder gar ein Ende des Krieges ja nicht in Sicht. Im Gegenteil, wir sehen gerade eine Ausweitung des Krieges auf den Libanon. Ja, und der Konflikt, der hat auch Spuren in Deutschland hinterlassen. Seit dem antisemitischen Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem israelischen Gegenschlag sehen wir auch hier erbitterte Auseinandersetzungen um eine Haltung zum Konflikt. Und laut sind da nach meinem Gefühl vor allem einseitige Positionierungen. Also wir sehen etwa offenen Judenhass von Islamisten, aber auch eine antiimperialistische Linke, die Hamas als Widerstandskämpfer verharmlost. Und quasi vielleicht so ein bisschen spiegelbildlich sehen wir auch so eine autoritäre Formierung von Antisemitismuskritik, die etwa palästinensische Stimmen oder jüdische Stimmen für Frieden ausgrenzt, sowie auch eine massive staatliche Repression gegen Menschen, die Solidarität mit Gaza zeigen. Ja, und in all dem, glaube ich, kann man konstatieren, herrscht auch bei unseren Zuhörenden oder bei vielen unseren Zuhörenden auch Organisationen, Leuten in der Bildungsarbeit, in der Praxis, in Schulen, an Universitäten, glaube ich, eine große Verunsicherung, wie Haltung zeigen, wie über den Konflikt sprechen. Samuel und Furkan, ihr seid in eurer Arbeit genau um solche Positionierung bemüht, ja, eine Positionierung, die sowohl Antisemitismus als auch Rassismus ernst nimmt und dagegen vorgeht. Deshalb für den Einstieg vielleicht mal an euch beide die Fragen, wie habt ihr zum einen die Zeit nach dem 7. Oktober hier in Deutschland erlebt? Welche Probleme in der Auseinandersetzung, in der Debatte in Deutschland seht ihr im letzten Jahr? Und was ist eurer Ansicht nach vielleicht auch geboten, um in Deutschland zu einem besseren Sprechen über Israel-Palästina zu kommen und Rassismus und Antisemitismus natürlich auch hier? Genau, Samuel, vielleicht fangen wir mit dir mal an.
Ja, also vor allem ist wahnsinnig viel passiert und wir arbeiten seit Monaten, fast einem Jahr, eben nicht nur so am Limit, sondern wahnsinnig weit drüber. Und das hat natürlich auch persönlich für uns psychische Folgen und einfach eine hohe Belastung. Das müssen wir uns auch irgendwie selber eingestehen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wollen, weil wir ja alle eine intrinsische Motivation haben, in diesem Feld zu arbeiten. Und dennoch, ne, also wir haben Freundinnenschaften verloren, die Allianzen wurden aufgebrochen, wo sich die Frage stellt, wie sicher ist es, dass man irgendwann mal wieder zusammenkommt und auch nur ein bisschen miteinander sprechen kann. Ansonsten ist irgendwie so auf der gesellschaftlichen Ebene zu beobachten, dass der Diskurs wahnsinnig oberflächlich ist. Ne? Also es gibt so, wenn man so Extrempositionen aufmachen würde, gibt es sowas wie vielleicht so Staatsräson-Fans, die irgendwie so alles feiern. Und dann auf der anderen Seite gibt es vielleicht so Leute, ja, 7.10. war schon irgendwie ugly, aber irgendwie auch necessary. Und man sieht ja, was jetzt kommt. Also es gibt so diese typischen Grabenkämpfe, Fußballmentalität. Ne? Also kaum bis gar kein Common Ground, überhaupt miteinander zu sprechen. Ganz, ganz viele Gespräche, wenn überhaupt, gehen super, super aneinander vorbei. Also es ist so ein bisschen wie, als wenn so Antisemitismuskritik irgendwie das super, super oberflächlich und rituell und findet aber auch Polizeigewalt so einigermaßen in Ordnung oder gerechtfertigt. Und auf der anderen Seite wäre vielleicht sowas so emanzipatorisch gegen den Staat, gegen den verlogenen Staat, Rassismuskritik für das Gute, für die Gerechtigkeit. Aber ja, okay, ist vielleicht dann auch in Ordnung, wenn man sich so mit ein paar autoritären Organisationen auch verbündet, weil das ist ja für die gute Sache. Und da würden wir sagen, okay, da sind gewisse Fallstricke dabei, da sind gewisse Problematiken dabei. Da passiert ganz, ganz viel Aberkennen und Relativierung von verschiedenen Äußerungsformen, sei es von Antisemitismus oder Rassismus, vor allem so die moderneren ab 45. Und was auch sehr, sehr stark passiert, ist eine politische Instrumentalisierung von gewissen Äußerungsformen, sei es von Rassismus und Antisemitismus. Und das ist sehr bitter, weil das heißt, nur weil gewisse Äußerungsformen politisch instrumentalisiert werden, heißt es ja nicht, dass die nicht mehr da wären oder irrelevant geworden sind oder eine völlige Erfindung wären, nur um den politischen Gegner, politischen Gegnerin irgendwie ans Bein zu pissen. Das sind immer noch Phänomene, die da sind und worunter Menschen einfach leiden.
Hm. Ja, danke für den Einstieg. Wir wollen über all das natürlich auch noch im Verlauf des Gesprächs detaillierter sprechen. Aber zunächst auch mal an dich, Furkan, die Frage, wie du den Diskurs erlebst. Vielleicht kannst du das, was Samuel da schon gesagt hat, ihr arbeitet ja auch eng zusammen. Vielleicht kannst du das noch ergänzen und vielleicht auch einen Ausblick wagen, was bräuchte, auch darüber wollen wir nachher noch detaillierter sprechen, was es bräuchte, um zu einem besseren Sprechen über Israel-Palästina zu kommen, in welchen Foren das überhaupt stattfinden kann. Ja, also es kann natürlich nicht auf Twitter stattfinden oder auf TikTok.
Weiß ich nicht.
Diese Aspekte vielleicht, und vielleicht kannst du ja noch was sagen dazu, das hat Samuel angesprochen, also auch zu dieser persönlichen Dimension, dass euch Freundinnenschaften verloren gegangen sind und Allianzen aufgebrochen sind. Also was ist da vorgefallen? Das wirft ja vielleicht auch ein Schlaglicht allgemein auf die Debatte. Ne?
Ja. Also vielleicht, um das vorneweg dann gesagt zu haben, ich glaube, es ist schon recht wichtig, wenn man uns die aktuelle Debatte anschaut. Unsere Debatten sind nicht mit dem 7. Oktober losgegangen. Also Samu und ich kennen uns beispielsweise aus der Shalom und Salam Botschafterin-Schulung 2021, wo es eben im Frühjahr 2021 ja auch Ausschreitungen gab, die dann beispielsweise mit Protesten begleitet waren. Es war damals zumindest meine Motivation, in der Botschafterin-Schulung teilzunehmen. Und ja, wir haben dort viele Freunde, Freundinnen getroffen und auch Menschen, mit denen wir in Allianzen gegangen sind. Und ich sag mal so, der 7. Oktober war für uns nicht der Startpunkt, um über diese Dinge zu sprechen. Wir haben eben schon davor über diese Dinge gesprochen. Sprich, als der 7. Oktober passiert ist, war für mich und ich denke auch für uns erstmal, ja, also man hat dann irgendwie jüdischen Menschen, jüdischen Freunden geschrieben, so, hey, wie geht's euch damit? Oder einfach diese Art von Kommunikation, weil wir schon ein gewisses Fundament hatten. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich versuche zu machen. Mhm. Und es kann natürlich auch zerbrechen. Das ist, glaube ich, das, was Samu meint. Also nur weil wir über diese Themen länger gesprochen haben, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir jetzt auf einen gleichen Nenner kommen können oder mit allen kommen. Ich hoffe, dass es nicht an mir liegt. Ich versuche, eine gewisse Ambiguität und Toleranz zu wahren. Das ist, glaube ich, mein Umgang damit. Ich versuche, möglichst lange irgendwie an Leuten auch zu halten, um über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Ich sag mal so, mir haben jüdische Menschen, die ich kannte, mir haben muslimische Menschen, die ich kannte, oder auch palästinensische, israelische, sind mir entfolgt. Viele andere sind mir auch gefolgt. So, auf Instagram spreche ich jetzt zum Beispiel auch öffentlich über diese Themen. Und es zeigt ja eben, dass für manche Leute diese, ich sag's mal, vielleicht auch Nuancen oder meine Meinung da vielleicht auch irgendwie ein Ansprechpunkt ist. Für manche ist das halt irgendwie nicht genug. Also genug auf der einen Seite, genug auf der anderen Seite, vielleicht auch nicht radikal genug auf manchen Positionen. Aber das macht eben dieses Sprechen darüber sehr schwierig, weil wenn wir über das Thema Gleichzeitigkeiten sprechen, sprich, dass es manchmal mehr als nur eine Wahrheit gibt und dass das nicht bedeuten muss, dass das andere eine Lüge ist, sprich, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein können, dann wird es halt umso schwieriger, wenn das nicht akzeptiert wird, dass wenn man etwas sagt, dass es automatisch zu einem Gegenstatement gegen eine andere Sache aufgefasst wird. Und dann sage ich vielleicht gar nicht das eine, aber nur weil ich das andere sage, wird dann gesagt, hey, willst du damit sagen, das XY? Und diese verhärteten Fronten, und das ist ehrlich das, was man unter Polarisierung eben auch versteht, ist, dass es diese Zwischenräume dann nicht mehr gibt. Es gibt dann quasi nur das eine und das andere und der Raum dazwischen wird irgendwie denkbar klein und denkbar eng. Und das ist so, wie ich eigentlich den Diskurs aktuell wahrnehme, ohne natürlich leugnen zu wollen, dass es natürlich immer noch Menschen in diesen Zwischenräumen gibt, die diese Arbeit machen. Und ich glaube, ja, eine Zukunft, wenn wir sie eben als solche vorstellen möchten, in der das besser laufen kann, der ist im großen Maße von diesem Zwischenraum abhängig.
Ja, wir wollen nachher noch so ein bisschen auf die Lager, wie du es Samuel genannt hast, ein bisschen schauen, die den Diskurs dann auch medial, denke ich, bestimmen und wo es schwierig ist mit den Zwischentönen, ja, mit dem, worum ihr euch bemüht, damit durchzudringen. Vielleicht können wir aber kurz mal auf eure persönliche Arbeit auch schauen, denn ihr seid ja genau darum bemüht, in eurer Bildungsarbeit eben solche Räume für Zwischentöne zu schaffen. Befasst euch da viel mit muslimisch-jüdischem Dialog in Deutschland. Seid da zum Beispiel Botschafter für Begegnungsprojekte, etwa Shalom Salam, das kam schon zur Sprache, aber auch Yad Beyad, das heißt Hand in Hand auf Arabisch und auf Hebräisch. Shalom Salam auf Arabisch und Hebräisch, Frieden und Hallo. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen aus dieser Arbeit, weil da geht es ja auch drum, zum Beispiel bei Yad Beyad in Schulen zu gehen, ne? Um gerade mit Blick auf Israel-Palästina, aber auch Antisemitismus, Rassismus da eben aufzuklären. Also vielleicht könnt ihr ein bisschen schildern, was macht ihr da und wie hat vielleicht auch der 7. Oktober und der Gazakrieg da unmittelbar eure Arbeit dann auch schwerer gemacht, verändert im Allgemeinen? Samuel.
Genau, Shalom Salam, Stuttgart, von Kubus e.V. getragen, vor allem ein Projekt so für Betroffene, Nicht-Betroffene und auch einfach auch interessierte Leute, die sich so dieses Spannungsfeld zwischen Antisemitismus und Rassismuskritik anschauen wollen und eben all die Diskussionen, die es darum gibt, auch um Israel, Palästina, jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland. Und auch für mich war damals die Motivation vor allem, dort dabei zu sein, weil ich es nicht akzeptieren wollte, dass man sich irgendwie zwischen Antisemitismus und Rassismuskritik entscheiden muss und dann irgendwie halt Camp 1 oder Camp 2 sein möchte oder muss. Das war vor allem eine Motivation für mich, dabei zu sein. Und durch diese BotschafterInnen-Ausbildung hatten wir verschiedene Wochenendseminare und verschiedene Treffen, wo wir uns diesen Themen genähert haben und eben auch so in Diskussionen gekommen sind, verschiedene Räume uns angeschaut haben, auch mal in der Moschee waren, in der Synagoge waren, verschiedene Feiern zusammen hatten, aber vor allem auch ganz, ganz viel Austausch und Diskussion über verschiedene Themen, sei es in der Antisemitismuskritik, in der Rassismuskritik oder eben in Diskussionen rund um den sogenannten Nahostkonflikt, den Israel-Palästina-Konflikt. Genau, das wäre vielleicht so mein Punkt zu Shalom und Salam. Ansonsten zu Yad Beyad, das ist sozusagen wie so ein Tochterprojekt aus Shalom und Salam entstanden und da hatte ich eher das Glück, mit einem sehr guten Freund und Kollegen, Batan Ukay, Gründer von Wertansicht und Demokratiecoach, so die TeamerInnen-Ausbildung zu gestalten für die Leute, die dann im Namen von Yad Beyad an Schulen gehen. Und da hatten wir ein Wochenende Zeit, uns mit den Leuten auszutauschen und ein Programm aufzustellen, dass die Leute vorbereitet werden, an Schulen zu gehen. Da ging es vor allem um verschiedene Reflexionen von eigener Identität, aber auch Reflexionen von Macht. Denn ja, wenn wir an Schulen gehen, haben auch wir eine Machtposition als politische BildnerInnen. Und das muss reflektiert werden, wie Menschen sich verhalten, wenn sie auch nur glauben, Macht zu haben. Und es ging vor allem auch ganz viel um Pluralität, das Ansprechen von Pluralität, halt auch das Aushalten von Pluralität. Und es waren auch ganz, ganz basic viele Methoden der politischen Bildung dabei und die Reflexion dessen. Genau, ansonsten kann ich vor allem über die Arbeit an Schulen vor Ort gar nicht so viel sagen, weil da war ich nicht so involviert wie Furkan. Deswegen würde ich da das Mikro rübergeben oder den Ball rüberwerfen an Furkan.
Vielleicht an dieser Stelle sei mir ein bisschen das Persönliche erlaubt. Ich war selber in den Jugendjahren, hatte sehr antisemitische Überzeugungen, was halt jüdische Weltverschwörung und so weiter anbelangt. Und ich würde mir jetzt nicht herausnehmen, selbst wenn ich irgendwie antisemitische Codes bei Menschen erkenne, dass ich das denen vor den Kopf werfe, dass das irgendwie nicht veränderbar sei. Wir sind Menschen, das ist ja der Sinn der Bildungsarbeit, der pädagogische Ansatz der Bildungsarbeit ist, dass selbst wenn es Positionen gibt, die rassistisch antisemitisch sind, dass das in den meisten Fällen eben keine geschlossenen Weltbilder sind. Sprich, wir können mit Menschen ins Gespräch kommen und wir können daran arbeiten. Und ich als Person, sage ich jetzt mal, wäre ein Beispiel, dass das halt funktioniert. Also ich bin jetzt Bildungsreferent für unter anderem Antisemitismus und ich war mit 16, habe ich halt so die Protokoll der Weisen von Zion gelesen und war so, fuck, Alter, die Welt ist am Arsch. ja, die Frage ist, glaube ich, zweierlei, weil ich habe ein Yad Beyad-Projekt, sind wir auch wirklich an die Schulen gegangen, eben sehr oft als Tandems, also muslimisch-jüdisches Duo, nicht nur immer. Aber eben sehr oft. Mhm. An dieser Stelle auch Shoutout an meinen Freund Kirill Denisov, mit dem wir damals auch gemeinsam mit Samu 2021 die Botschafterin Schulung gemacht haben. Und ich glaube, mit keinem anderen Mensch habe ich so viel Bildungsarbeit gemacht wie mit dieser Person. Genau, also ich habe immer die Arbeit über diese Themen sehr offen wahrgenommen. Ich sag mal besonders, also ich würde nicht mal sagen, besonders vor dem 7. Oktober oder danach. Natürlich gab es eine thematische Verschiebung. Ich sag mal so, Israel-Palästina war jetzt nicht der größte Aufhänger unserer Workshops. Wir sind jetzt nicht, ich sag mal, man sagt ja oftmals in der Bildungsarbeit auch den Leuten keine Fragen stellen oder Antworten geben für Fragen, die sie selbst noch nicht gestellt haben. So. Und ich sag mal so, Israel-Palästina war nicht für alle ein Thema, ne? Wir haben versucht, mit Antisemitismus, Kritik, mit auch Sensibilisierung für Rassismus ein Fundament zu schaffen, um über diverse Themen oder ich sag mal so in der heutigen Zeit dann irgendwie sowas wie Codes oder Sprache zu erkennen. Darum geht's eher. Und ich sag mal so, auch ich sag, das Interesse für das Projekt war natürlich bis zu einem gewissen Grad da, aber nicht vergleichbar mit allem, was mit dem 7. Oktober kam. Unsere Arbeit ist eine Präventionsarbeit. Also wenn zum Beispiel Anfragen kommen wie, ja, wir haben hier überzeugte Rechtsradikale, die Hakenkreuze zeichnen, dann sagen wir dann, ja, geht lieber in so Exit-Programm, Ausstieg-Programm, Radikalisierungs- irgendwie Umgang und so. Das sind nicht wir. Wir machen politische Bildungsarbeit. Das ist irgendwo ist es schon eine Präventionsarbeit. Wir wollen eben über Themen mit diesen Menschen reden, sie sensibilisieren, um genau, einfach ein so, ja, man sagt ja auch mal so politische, mündige Bürger oder sowas, einfach informierte Menschen zu, über zu gewissen Themen, weil einfach, ich sag mal so, auch im Bildungssystem fehlt sehr großes Wissen, historisches und politisches zu Themen wie Rassismus und Antisemitismus. Und ja, nach dem 7. Oktober wurden wir dann gerufen wie die Feuerwehr eigentlich. Also hier brennt es.
Ich wollte gerade fragen, ist quasi der Bedarf, also habt ihr mehr Anfragen bekommen, ne? Also so stelle ich mir das vor, ja.
Mehr als man tragen kann. Und das ist sehr spannend, weil selbst ein Projekt wie Yad Beyad, das hätte beendet werden sollen, wurde dann auf einmal verlängert, was sehr selten ist, so in der, ich sag mal, Förderlandschaft. Man hat ein Projekt für 2 Jahre, man hat Projekte für 5 Jahre, heißt auch immer, oh, wir brauchen Modellprojekte, sprich, erfindet das Rad neu. Das ist dann auch so eine Sache, wenn du wie ein Projekt wie Shalom und Salam hast, das 5 Jahre eigentlich sehr gut funktioniert hat, um nur ein Beispiel davon zu nennen. 2021 war die erste Schulung in Präsenz. Davor war Corona. So, es war online. Frage, okay, wie nachhaltig war das vielleicht? Aber die erste Präsenzsitzung, das waren eben 2021. Und da waren viele Leute drin. Das ist ja nämlich die Sache. Shalom und Salam ist ja nur ein Begegnungsraum. Und es soll quasi eine Idee und eine politische Message und Allianzen, also zu dem Wort Allianzen zurückzukommen, vielleicht ist ein Zweckbündnis am Ende des Tages. Sprich, wir müssen nicht bei allem der gleichen Meinung sein, aber wir haben gleiches Anliegen oder ein gleiches Ziel irgendwo. Zum Beispiel zu sagen, okay, wir sind betroffen vom Rechtsextremismus in diesem Land, also wollen wir auch irgendwie das thematisieren in unserer Bildungsarbeit. Das sind so politische Ideen, die wir einfach mittragen. Und wir hatten dann zum Beispiel Leute wie Kirill, den ist auch mittlerweile selbst auch fest angestellt bei Shalom und Salam, damals eben noch als Botschafter oder als Teilnehmender teilgenommen. Samu und ich waren damals auch nicht bei der Bildungsstätte Anne Frank. So, wir sind jetzt in der Bildungsstätte Anne Frank, unter anderem. Nilima Saman war auch Teil dieser Botschafterin-Schulung, hat die BIPOC-Feminism in Tübingen gegründet und hat zum Beispiel ganz aktuell, macht sie Safer Spaces für jüdische Menschen, macht sie gerade auch so Safer Spaces für palästinensische, libanesische Menschen, versucht Dialogarbeit oder auch quasi so Braver Spaces als Konzept, wo diese Menschen auch nochmal zusammengebracht werden sollen, um über schwierige Themen miteinander zu sprechen. Also wir sehen, dass da Leute zusammengekommen sind, die einfach diese Idee in die Welt tragen irgendwo und versuchen in verschiedenen Bereichen und auch mit verschiedenen Konzepten auch an dieses Thema ranzugehen. Und jetzt nochmal auf diesen 7. Oktober dann zu sprechen zu kommen. Es ist natürlich dann dieser thematische Bezug gewesen, dass dann hauptsächlich über Israel-Palästina gesprochen werden sollte. Und man hat dann eben so ein Projekt wie Shalom und Salam, das eben gut funktioniert. Und jetzt heißt es dann irgendwie nach 5 Jahren, ja, kann nicht weiter gefördert werden. Förderhöchstdauer 5 Jahre.
Ja, ich denke, das wirft doch nochmal ein Schlaglicht auf die völlig unterfinanzierte Demokratieförderung in Deutschland, ne? Dass Yad Beyad fast dicht gemacht worden wäre. Ja. Denn es funktioniert immer nur nach dem Motto Feuerwehr. Dabei bräuchte es eigentlich irgendwo Kontinuität, ja, in der Bildungsarbeit.
Natürlich, Kontinuität.
Genau, aber das ist jetzt ein ganz eigenes Fass, wo ihr sicher viel zu sagen könntet. Ich würde aber gerne nochmal konkret auf eure Bildungsarbeit zu Antisemitismus, Rassismus und Israel-Palästina zu sprechen kommen. In den Schulen gibt es ja oft wenig Wissen. Und das ist ein strukturelles Problem. Klar, die Schulen sind da auch nur ein Beispiel für die gesamte Gesellschaft. Also in anderen Bereichen sehen wir, glaube ich, diese Überforderung mit dem Thema auch. Ja. Genau, aber jetzt waren wir ja bei Yad Beyad und der Schule. Also welche Überforderung erlebt ihr da? Das wird vielleicht in so Einzelfällen deutlich, wie wenn ein Kind mit Palästina-Shirt in die Schule kommt und dann der Schule verwiesen wird. Also das sind so Schlaglichtfälle, die es dann auch in die Medien packen. Also sprecht mal über diese Überforderung im Allgemeinen und was waren vielleicht auch konkrete Fälle, wo sich Leute an euch gewandt haben und gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt hier euren Support.
Ich kann gerne anfangen. Ich dachte mir auch vielleicht noch ein, zwei Punkte zu den vorigen Sätzen, würde ich gerne ergänzen.
Ja, gerne.
Also vielleicht einfach nur so, ne, also auch BS intern, also auch bei uns bei der Bildungsstätte an der Frank, wenn wir das ein bisschen vergleichen, ich habe ganz kurz nochmal nachgeschaut. Wir haben seit dem 7.10. circa dreimal mehr durchgeführte Workshops und Fortbildungen und Vorträge. Das sind nur durchgeführte, das sind nicht noch die Anfragen dabei, die ganzen, die wir abgesagt haben und gesagt haben, ja, wissen wir, super spannend, super wichtig, können wir aber einfach nicht leisten. Mhm. Also wir haben einfach dreimal mehr Sachen im Vergleich zum letzten Jahr durchgeführt. Und wenn ich die Anfragenliste noch durchgehen würde, könnte ich eigentlich so im Februar, März sagen, wenn dann ein Anruf kommt, okay, hört sich spannend an, wir reden nächstes Jahr nochmal. Also einfach nur, um so ein bisschen statistisch auch die Lage klar zu machen. Und auch innerhalb dieser durchgeführten Veranstaltungen, rund 80% beschäftigen sich hauptsächlich bis eigentlich fast nur mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Wenn man das vergleicht mit dem vor dem 7.10., dann waren es rund 30%. Also wir haben da auch einen ganz, ganz klaren Fokus mittlerweile. Das ist vielleicht dazu so eine Punktförderlandschaft. Natürlich, irgendwie ist es spannend zu beobachten, dass es irgendwie so von staatlich-institutioneller Ebene irgendwie so einen Fokus gibt und es ist wichtig, irgendwie Arbeit gegen Antisemitismus zu machen und irgendwie sei es doch wichtig, jüdisches Leben zu schützen. Und dann ist es natürlich irgendwie absurd, auf der anderen Seite zu hören, dass dann größere Projekte eben gekürzt werden, vielleicht ein Drittel weniger Geld, weniger Laufzeit oder eben gar nicht verlängert werden. Das beißt sich natürlich und oder gesagt wird, es wird verlängert, sogar über einen längeren Zeitraum verlängert, aber weniger Geld ist zur Verfügung, das heißt weniger Personal, dennoch sollen aber die geschaffenen Strukturen ja weitergehen, plus es sollen noch andere Räume dazukommen oder so weiter. Also das ist natürlich ein krasser Widerspruch und den spüren wir und den werden wir auch noch in den nächsten Jahren spüren. So, jetzt in meinem Projekt von der Bildungsstätte Anne Frank, das Kompetenznetzwerk Antisemitismus, sind wir nicht an Schulen, aber diese Überforderung sehen wir auch in anderen Räumen. Die sehen wir im Kunst- und Kulturbereich, die sehen wir in Behörden, Sicherheitsbehörden, Institutionen, Vereinen, egal ob wir im Landtag sind mal oder in verschiedenen Ausschüssen oder eben auch in Hochschulen. Und da würde ich vielleicht sagen, da gibt es einmal eine inhaltliche Überforderung und aber auch eine emotionale Überforderung. Und da kommen auch Leute auf uns zu, fragen uns, wie man in diesem Fall oder in diesem Fall zu reagieren hat oder nicht. Und natürlich haben wir nicht den perfekten 1, 2, 3, 4, 5 Punkte-Plan und dann ist alles wunderbar. Aber wir können versuchen, Sachen sprechbar zu machen, sprechbar zu halten. Und ja, vielleicht ein sehr, sehr konkretes Beispiel von einem Hochschullehrenden, der zu mir gesagt hatte in einer Veranstaltung, ich nenne keine Namen, das wäre unfair, das mache ich nicht. Er hat ein Seminar über postkoloniale Theorie und dachte sich schon, da wird wahrscheinlich dieser Konflikt aufkommen. Deswegen hat er sich einen Text geschrieben, wie das abmoderiert wird. Das ist natürlich auch spannend. Ne? Also man ist hier in Pädagogik, man ist hier irgendwie akademisch unterwegs.
Schon die Selbstzensur so mitgedacht.
Ja. Genau, und da wird einfach eine Selbstzensur mitgedacht, irgendwie einfach schon vorhin weg, es wird kommen, aber ich bin ich bereit, inhaltlich, emotional oder aus welchen Gründen auch immer oder pädagogisch damit umzugehen. Deswegen schreibe ich mir einen Text, wie ich das abmoderiere. Ist natürlich spannend und ich würde bezweifeln, ob das so der pädagogische Weg ist, den wir gehen sollten.
Ja, und wenn ein Hochschullehrer mit Fokus postkoloniale Theorien überfordert ist, dann ist das bestimmt auch Hertha Müller an der Realschule in Buxtehude. Falls es dich gibt, ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht ist sie jetzt auch Antisemitismus-Rassismus-Expertin. Ja, was ich sagen will, da braucht es halt mehr Bildungsangebote und Förderung dafür auch, ne? Also mir scheint so ein bisschen das Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus, das ist dann überspitzt gesagt, dann auch oft was für Sonntagsreden. Und stattdessen bräuchten wir tatsächlich konkret mehr Bildungsangebote und Bildungsarbeit. Und das kostet halt, ist dann eben eine Frage des politischen Willens und den sehen wir nicht, ja. Leider. Aber Furkan, sag vielleicht mal zwei Takte zur Schule. Ne? Also du machst ja konkret Workshops mit Jugendlichen zum Thema Antisemitismus, Rassismus und seit dem 7. Oktober denke ich auch viel mehr zum Thema Israel-Palästina. Mhm. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, aus was für Gründen hat man dich da zum Beispiel so an Schulen gerufen, dich um Hilfe gebeten und wie müssen wir uns dann auch deine Arbeit konkret vorstellen? Also was für einen inhaltlichen und emotionalen Zugang brauchst du, um auch die Jugendlichen zu erreichen?
Ja, also ich habe, sei es privat oder sei es eben für diverse Projekte, ich sag mal, auch der Ansatz von diversen Projekten ist auch unterschiedlich. Neben Yad Beit beispielsweise habe ich auch jetzt gestern erst, es war bei Erwachsenenbildung und dann auch letzten Monat in einer Schule in Moabit für Transagency was gemacht. Und Transagency zum Beispiel hat es auch ein neues Format gehabt, wo sie auch Wissenstransfer reinbringen. Also Israel-Palästina, klar, emotionaler Zugang, aber wir wollen auch historisches und geopolitisches Wissen über den Raum verbreiten. Was ich auch mittlerweile jetzt in dieser Arbeit als sinnvoll erachte, nichts also jetzt da gar nicht Yad Beit irgendwie was vorwegzunehmen, sondern die Zeit für Yad Beit Workshops war in der Regel immer kürzer und das ist auch eine Sache, die strukturell ist, dass uns in der Bildungsarbeit auch kaum Zeit gelassen wird. Oh, wir haben hier eine Doppelstunde, das ist dann eine interessierte Lehrerin, die dann sagt, ja, ich opfer meine, was weiß ich was, Geschichtsstunde, Gemeinschaftskundestunde, dass ihr hierher kommt und 90 Minuten was macht, weil 90 Minuten reicht ja nicht mal auf, also im privaten Gespräch 1:1, um irgendwas zu klären. Ja, also wieso sollte es dann in der Klasse funktionieren, wo man nicht mal irgendwie so Frontalunterricht geben möchte oder irgendwas in der Richtung. Also
Projektwochen brauchst du eigentlich, ne?
Ich würde sogar sagen, wir brauchen ein neues Bildungssystem. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte und ein anderes Thema für einen anderen Podcast vielleicht. Ja. Aber genau, das ist halt, wir versuchen diesen emotionalen Zugang zu erreichen. Sprich, wie fühlt ihr euch mit diesem Thema an in der Schule, auf den Straßen, in Social Media, mit der Berichterstattung, in der Politik? Das sind Reflexionsfragen für die Jugendlichen, Gedanken darüber zu machen, mit welchen Gefühlen sie in die öffentlichen Debatten reingehen. Und besonders im Raum Schule, und es ist ja etwas eine konkrete Frage, die wir so mit den Jugendlichen auch stellen, ist eben, dass sie das Gefühl haben, dass halt das völlig abgewehrt wird, dass da nicht darüber gesprochen wird, dass der nötige Raum, um über diese Themen zu sprechen, nicht da ist. Und eher sogar sowas wie, was schon angesprochen wurde, Sanktionen und Strafe und all das. Und das natürlich gibt es dann auch Beispiele, wo es anders gehandhabt wird. Ich will jetzt nicht irgendwie meine ganze, ich sag mal, pädagogische Kollegialschaft da irgendwie die Lehrerinnen und Lehrer sind irgendwie schlecht reden, sondern da gibt es natürlich auch Leute, die diese wichtige Arbeit im Klassenzimmer machen. Gleichzeitig ist das auch schon mit Druck verbunden. Da gibt es auch dann zum Beispiel ein Direktorat, das sagt, nein, machen wir nicht oder tun wir nicht und so und so und so. Und ich, um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich habe mal Bildungsarbeit gemacht an einer Schule, auch ich schweige wie ein Grab zu dem, wo und wer.
Ja, genau, aber es geht nur um einen Eindruck hier.
Genau, nicht Gossip. Ja, genau. und da gab es dann eben die Story von einem Jugendlichen. Also das war eine Schule, das muss man auch dazu sagen, das ist der Kontext. Die hatten ein Austauschprogramm mit Israel, sprich es waren israelische Schülerinnen an der Schule. Und da kam ein Kind dahin und hat dann, ich glaube, es war der Kontext auch so, lass mich nicht lügen, vielleicht so 2 Wochen nach dem 7. Oktober. Also so eine gewisse Zeit, also sehr recht nah an dem Ereignis selbst. Und er kam dann am Pausenhof zu dieser Schülerin, von dem er auch wusste, dass es eine israelische Schülerin ist, sicherlich. Und dann hat er halt Free Palestine gerufen. Also ich glaube, da ist halt dieser Kontext entscheidend. So. Kann man natürlich darüber reden, okay, dass das jetzt nicht gut war. So, das kann man pädagogisch aufarbeiten. Wenn man selber nicht dazu fähig ist, kann man sich auch externe Hilfe holen. Das ist ja das, was wir auch anbieten. So, man kann eben dieses Thema besprechbar machen. Oder generell überhaupt, warum 2 Wochen nach dem 7. Oktober, man hätte das auch irgendwie davor besprechbar machen können, alles andere. Aber die Reaktion der Schule war 2 Wochen Schulausschuss. Und ich denke an meine Schulzeit zurück, ein Kollege von mir, auch da kein Gossip, keinen Namen, hatten 5 Klässler die Rippen gebrochen und er hat nur 1 Woche bekommen. So. Also was soll das, diese 2 Wochen, das ist so irgendwie das Härteste, was die Schule irgendwie ausrufen kann, bevor sie den Schüler aus der Schule verbannt. So. Also das ist pädagogisch überhaupt nicht sinnvoll und das ist eben im kleinen Raum, das was wir dann auch im größeren Raum sehen, ist, dass die Öffentlichkeit nicht mit diesen Themen irgendwie umzugehen weiß, sondern irgendwie das Erste ist, irgendwie Ordnung zu rufen. Und das passiert dann im Uni-Kontext mit Polizei, das passiert in anderen Kontexten dann auch mit Polizei und in der Schule passiert es dann halt mit Strafarbeit nachsitzen oder in dem Fall 2 Wochen Schulausschluss. Und es darf halt nicht die Art und Weise sein, wie wir mit diesen Themen umgehen, besonders nicht, das ist ja nochmal eine andere Baustelle, welche anderen Stimmen es im Raum gibt, die sich dann plötzlich als Verfechter der Rechte für Palästinenser quasi so selbst echauffieren, dann wird es umso schwieriger, diese Themen besprechbar zu machen in einem Rahmen, wo man diese Emotion auffangen kann. Weil was passiert mit diesen Stimmen, wenn wir sie immer wieder nach außen stoßen und Silencing betreiben? Dann gibt es halt gewisse radikale Stimmen, die dann eben diesen Raum zu nutzen wissen, indem sie sagen, ja, wir sind die Leute, wir sind die Einzigen, die sich für Palästina einsetzen. Und nicht selten sind das dann irgendwelche Leute auf TikTok, die dann irgendwie gleichzeitig auch noch islamistische Tendenzen und Netzwerke hinter sich haben.
Ja, ich meine, kann man sich bei dem Beispiel ganz gut vorstellen, wie so Repression und Silencing dann zu Radikalisierung führen können, ja, weil niemand nimmt meinen Schmerz wahr und am Ende stoße ich auf TikTok oder auf der Straße auf so Islamisten, die sich als die Stimme der Palästinenser aufspielen und inszenieren und sagen, hier bei uns wirst du gehört.
werden ja auch einige dann auch von solchen Gruppen organisiert. Ich will auch da nicht dieses Feld aufmachen und zu sagen, dass es irgendwie das alles das wäre. Also auch da gibt es Facetten und Nuancen. Da sieht man zum Beispiel auch den Umgang der Stadt Berlin damals, wo gesagt haben, ja alle Palästina-Demos, also so grundsätzlich, dass sie nicht stattfinden sollen. Da gab es diese Nuancen dann eben auch nicht. Klar gibt es islamistische Gruppen, die dann so eine Palästina-Demo organisieren können und aufrufen können. Es gibt natürlich aber auch andere Initiativen, die es eben nicht mit diesem Hintergrund machen. Und da gab es aber auch eine kollektive Abstrafung und dann der Ruf nach Ordnung, wenn man das so möchte. Und das war dann halt, okay, Polizei ist da. 2 Wochen oder ich weiß nicht, vielleicht weiß es jemand anderes im Raum, wie viel das die Zeit war, dass dann einfach kollektiv dann gesagt wurde, ja, keine Palästina-Demos. Und wenn sie organisiert wurden, dann wurden sie mit Polizeigewalt, sind sie dem begegnet.
Ja, aber diese autoritäre Wende der Antisemitismuskritik, die wir da nach dem 7. Oktober erlebt haben, und das war schon ein sehr wichtiges Beispiel, die Demos in Berlin, die pauschal verboten wurden mit dem Hinweis, man müsse jüdisches Leben schützen. Das geht natürlich zurück, glaube ich, auf ein problematisches Verständnis davon, wie man einen Kampf gegen Antisemitismus führt. Aber genau, lass uns dann gleich noch drüber reden, weil wir wollen gleich den Schulkontext verlassen und so ein bisschen noch über die gesellschaftliche Debatte sprechen. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, Furkan, das hat schon ein bisschen gezeigt, wie nötig diese Bildungsarbeit gerade auch so an Schulen ist, also bei Jugendlichen, bei Kids. Hätte mich mal interessiert, wie viele Leute machen bei Yad Beyad, oder weil ihr selbst schon den Blick geöffnet habt und geschaut habt, was auch für andere Projekte diese Arbeit zum Thema Antisemitismus, Rassismuskritik, Israel-Palästina machen. Wie viele Leute in Deutschland machen denn solche Bildungsarbeit? Ja. Ich habe mal spontan gegoogelt, in Deutschland gibt es 30.000 allgemeinbildende Schulen, also sogar etwas mehr. Wenn man das dann mal runterrechnet und okay, es schafft vielleicht ein so ein Tandem, so 30 Schulen im Jahr, was schon, glaube ich, viel ist.
Wir schaffen Hunderte, nein, was?
Da brauchst du am Ende, ich habe es mal so durchgerechnet, brauchst du 2000 Leute in Deutschland, ja, und das ist aber wahrscheinlich immer noch zu wenig, die diese Bildungsarbeit machen wie du, Furkan, so an den Schulen. So. Ja, ja. Deswegen sagt vielleicht mal, wie viel seid ihr eigentlich bei Yad Beyad und wie viel kommt eigentlich, sage ich mal, auf Deutschland gesehen, auf den Bildungssektor Schule, wie viel kommt eigentlich zu kurz, ne, wenn wir auf Thema Rassismus, Antisemitismus schauen?
Ja, also ich habe jetzt keine empirische Zahl dazu. Ich habe auch kein Register von stabilen Leuten, die neben mir hängen. Der Punkt ist einfach, dass wir zu wenige sind.
Darauf wollte ich hinaus.
Und ja, unterm Strich, wir sind zu wenige, die Gelder sind zu wenig, die Menschen sind zu wenig, die Strukturen sind noch nicht in dem Maße da, wie sie notwendig wären. Und deswegen, wir machen die Arbeit, weil sie wichtig ist, aber gleichzeitig bin ich immer für einen strukturellen Wandel in dieser Thematik. Diskriminierungskritische Bildungsarbeit muss obligatorischer Bestandteil jedes Lehramtsstudiums sein. Fertig, aus. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Diskriminierungskritische Bildungsarbeit wird angeboten, so. Aber man kann natürlich seinen Stundenplan so legen, dass das nicht drin vorkommt. Es ist kein obligatorischer Teil irgendeines Grundstudiums. So, natürlich von Hochschule zu Hochschule, Uni zu Uni unterschiedlich. Aber doch, unterm Strich kann man das, glaube ich, so sagen. Und das ist einfach wichtig. Besonders wenn wir, wenn wir jetzt Erstsemester haben, wann sind die denn wirklich Lehrkraft, ne? Also das sind Entwicklungen, die sind schon längst verschlafen worden. Das gleiche mit Medienpädagogik oder Medienkompetenz. Also wir können nicht mehr so tun, als wäre TikTok irgendwie das Problem der Jugendlichen oder sowas. Oder halt andere Social Media. Ich muss jetzt nicht TikTok irgendwie besonders hervorheben. Der Punkt ist, es gibt diese Medienkompetenz bei Lehrkräften nicht. Dann wird aber darüber diskutiert, wie man das den Jugendlichen jetzt vermittelt. Als ob da jetzt irgendwie flächendeckend Lehrkräfte in der Schule sind, die TikTok Tag ein, Tag aus benutzen oder wissen, wovon sie reden, wenn sie über sowas wie Stitch hören oder so. Gibt's halt nicht. Und das ist so dieses Strukturelle, was dahinter ist, warum es überhaupt für uns so schwierig ist, diese Arbeit zu machen, weil es wird dann irgendwie davon ausgegangen, dass es eine Arbeit ist, die prinzipiell erstmal außerschulisch stattfinden muss. Sprich, Gedenkstättenfahrten, Museumsbesuche und irgendwie dann die außerschulische Bildungsarbeit, entweder sie kommen zu uns oder wir kommen zu denen, und das soll das quasi diese Nischenthemen auffangen. Aber wir sehen doch an der Debatte bereits, es sind keine Nischenthemen, sind, wenn wir über Rassismus und Antisemitismus sprechen. Das sind gesamtgesellschaftliche Probleme. Das heißt, sie betreffen jede Schicht der Gesellschaft in der einen oder anderen Weise. Wir können das nicht wegignorieren, indem wir die Bildungsarbeit da nicht in die Verantwortung ziehen, und ich meine damit erstmal nicht die außerschulische. Natürlich gibt es dann auch uns, wir sind die außerschulische Bildungsarbeit. Und da ist auch diese Arbeit recht schwierig, aufgrund der Zahl der Leute, die wir sind. Das erklärt vielleicht auch unsere Überstunden in der Bildungsstätte oder dass wir chronisch irgendwie die ganze Zeit alle Leute, die ich irgendwie in der Bildungsarbeit kenne, haben DB Lounge Gold mindestens Zugang, manche sogar Premium Lounge. Also, wir fahren durch das Land, wir machen diese Arbeit, aber es ist halt, es ist anstrengend. Also es fehlt vorne und hinten einfach an fachlicher Kraft. So, es gibt dann halt auch Teamerinnen-Schulungen, deswegen sehr regelmäßig. Wir versuchen dann immer den Pool auch ja größer zu machen. Bei Trans Agency, das kann ich glaube ich sagen, aktuell, wir sind ein, ich würde nicht mal sagen ein Pool, wir sind so ein Taskforce, wir sind 6 Leute. So, 6 Leute, die dann irgendwie bundesweit Bildungsarbeit machen. So, natürlich Fokus Berlin, NRW, so, aber man kann uns schon überall hin buchen, so ist nicht. Und es sind halt dann 6 Leute, so, ja, und das merkt man auch, wenn man irgendwie so eine Fachtagung geht oder in irgendeiner Konferenz oder irgendwie eine Veranstaltung, wie jetzt zum Beispiel die Let's Talk-Reihe ist, man sieht die gleichen Gesichter leider. Also natürlich gibt's da neue, aber ich sehe schon Leute, die in Leipzig und in Berlin und in München und sonst wo sind, ich sehe die regelmäßig. Warum? Wir schiffen halt, wir pilgern immer zu den Ort, wo gerade was ansteht, so. Und das zeigt uns auch, dass es nicht so die große Menschengruppe an politischen Bildern gibt, die sich diesem Thema widmen, weil selbst wenn man dann Leute hat, die irgendwie Demokratieförderung betreiben oder irgendwie so, was weiß ich, Anti-Bias-Trainerinnen, ich will jetzt mit niemandem, keinem Anti-Bias-Trainer Stress haben, I'm sorry, aber selbst wenn es das gibt, wie viele Leute gibt es denn, die Israel-Palästina dezidiert jetzt irgendwie als Bildungsarbeit anbieten, das ist ja nochmal das andere Thema. Ähnlich wie Lehrkräfte, die sagen, oh, das ist mir zu heikel, das Eisen ist zu heiß, da gibt es auch in der außerschulischen Bildungsarbeit, dass da ganz viele gibt, die sagen, oh, besprechen wir nicht, machen wir nicht.
Ich würde gerne vielleicht einen Punkt von Volkan nur unterstreichen, und zwar den sehen wir auch genau gleich und dachte mir, das ist jetzt vielleicht die Chance, das einmal zu sagen. Antisemitismus ist Antisemitismus ist Antisemitismus, genauso wie Rassismus ist Rassismus ist Rassismus. Völlig egal, ob das auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Hebräisch, Arabisch oder Mandarin geäußert wird, es sind gesamtgesellschaftliche Probleme. Alle Personen, die was anderes erzählen, sind in dem Punkt, haben da einfach keinen Punkt.
Ja, also diese transnationale Dimension dieser Phänomene auch aufzumachen, ist, glaube ich, einfach so zentral. Besonders wenn man eben sowas, über den Terminus kann man streiten, aber sowas wie eine postmigrantische Gesellschaft, sprich, wir haben hier einfach eine Gesellschaft mit Menschen mit diverser Geschichte, mit unterschiedlichsten Erfahrungen, mit unterschiedlichen Narrativen auch, die sie mit in die Bildungsarbeit oder halt in der Begegnung mit der Bildungsarbeit reintragen. Ich, keine Ahnung, ich bin selber, hab eine Familie mit türkischer Migrationsgeschichte und habe so quasi meinen eigenen Teil an rechtsextremen, antisemitischen, antifeministischen Narrativen mit auf den Weg bekommen, die sich natürlich unterscheiden können von einem deutschen Kontext. Aber das, was Samu gerade gesagt hat, es sind eben transnationale und internationale Phänomene und das bedeutet dann eben auch, dass diese in dieser Dimension betrachtet und auch dekonstruiert werden müssen, weil anders können wir in der jetzigen Form, wie wir sie in der Gesellschaft haben, ja auch keine Bildungsarbeit machen. Es bringt halt nicht, wenn wir eben mit dem Finger auf irgendeinem Rassismus oder irgendeinem Antisemitismus zeigen können, nur um sich dann selber aus dem Vorwurf freizusprechen. Und das sehen wir von einer deutschen Seite, die zum Beispiel in öffentlichen Diskursen vielleicht jetzt stark den linken und den muslimischen Antisemitismus thematisieren möchte, ohne die transnationale Dimension eines rechtsextremen bis rechten antisemitischen politischen Realität irgendwie zu thematisieren. Gleichzeitig sehen wir dann natürlich auch dann irgendwie Menschen aus anderen Gruppen, die dann mit dem Finger auf die Deutschen, quasi so eine deutsche Öffentlichkeit oder deutsche Mitte sagen, ja, ihr seid das Land der Shoah, also was wollt ihr uns über Antisemitismus erzählen? So. Und dann haben wir einen super Kreis, wo wir uns, keiner muss sich mit Antisemitismus beschäftigen, keiner muss sich mit Rassismus beschäftigen, man ist ja auch selber von Rassismus betroffen, also habe ich auch keine eigenen rassistischen Narrative in mir. Und Antifeminismus ist eh gar nicht auf dem Schirm bei irgendwem so. Und dann haben wir einen schönen Kreis, wo wir einfach so weitermachen können wie bisher und dann können wir uns wundern, warum alles so scheiße läuft. Ja, sorry, bisschen flapsig, aber ja.
Ich fand's witzig.
Ein kleiner Downer, Volkan, aber ihr seid ja auch hier, um genau diesen Circle, kann man das vielleicht nennen, zu brechen. Und das macht ihr in eurer Arbeit, das macht die Bildungsstätte Anne Frank hervorragend. Meron Mendel hatte ich ja auch zu Gast hier im Podcast. Genau, ihr schafft die Räume und ich hoffe auch Leute, die uns zuhören, kommen ins Nachdenken. Wie kann man Räume schaffen? Wie können sie sich selbst auch mit einer Haltung, die gegen alle Formen der Diskriminierung angeht, sich einbringen in die Debatte? Genau, und wir wollen dann nachher ja vielleicht auch noch einen Ausblick wagen, wo ihr da Hoffnung vielleicht auch habt in all der Düsternis vielleicht. Ne? Genau, aber lasst uns jetzt vielleicht nochmal auf allgemein auf die gesellschaftliche Debatte schauen. Ne? Ich würde gerne nochmal auf diese verkürzten oder lagerhaften Formen der Rassismuskritik zum einen, aber auch der Antisemitismuskritik zu sprechen kommen. Also gehen wir vom Schulkontext mal eher so, werfen wir den Blick auf die Straße, in die Politik oder in Social Media. Und da sehen wir zum Beispiel eine Rassismuskritik mit Blick auf die, ja, man kann es glaube ich nicht anders nennen, die enthemmte israelische Kriegsführung in Gaza, ja, die dann aber zum Teil eben in einem postkolonialen Antisemitismus abdriftet, ja. Oder wir sehen eben, das hatten wir schon angesprochen, die autoritäre Antisemitismuskritik, ja, die palästinensische, libanesische, rassismuskritische Stimmen in Deutschland silenced, ja. Also wo tatsächlich auch eine Verknüpfung zum Teil mit so rassistischen Migrationsdiskursen dann auch stattfindet, so ja, von entsprechenden Kreisen, Konservativen etwa, Springer und so weiter.
Ja.
Ja, vielleicht können wir uns einmal der Dimension, vielleicht fangen wir mal mit dem Antisemitismus an. Ja, also bei jedem Nahostkonflikt hat das auch hier zu einem Anstieg von Antisemitismus geführt. Mein Eindruck war schon, dass nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober der offene Antisemitismus in Deutschland vielleicht eine neue Qualität auch erreicht hat. Aber könnt ihr vielleicht auch was dazu sagen, wie ihr das wahrnehmt?
Ja.
Es gibt ja von der Amadeo-Antonio-Stiftung so eine kleine Auflistung, die ist wahrscheinlich auch nicht vollständig, ne, was da an Sachbeschädigung, Schändungen, Bedrohungen, Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen infolge des 7. Oktobers passiert ist. Und wir sehen auch, dass wir nicht nur islamistischen Antisemitismus haben, so, sondern dass auch sich als progressiv verstehende Milieus, wie zum Beispiel eine antiimperialistische, antikoloniale Linke, und auf die habe ich immer besonders einen Fokus, weil dieser Podcast sich ja auch an linke Menschen richtet, wie die den Terror der Hamas verharmlost haben und ja zum Teil auch mit islamistischen Antisemiten dann den Schulterschluss geübt haben. Und dann etwa Linke in Israel, ja, wie zum Beispiel Standing Together, auch diffamiert werden. Ja, also Leute, die in Israel jüdisch-arabische Israelis, die sich für Frieden einsetzen, da von hier an den Karren gefahren wird. Und dann muss man sich ja nicht wundern, dass dann viele Israelis auf die Idee kommen, hat ja keiner unseren Rücken, so stärkt uns ja niemand, wenn selbst die Leute diffamiert werden. So.
Ja.
Also vielleicht könnt ihr da mal schildern, wie habt ihr die Bedrohungslage im Allgemeinen für Jüdinnen und Juden seit dem 7. Oktober erlebt in Deutschland? Und wie habt ihr auch diese Kombination aus, sag ich mal, muslimischen oder postkolonialen Antisemitismus und auch linken Antisemitismus da ganz konkret erlebt?
Lukas, vollkommen richtig, du hast es auch gut beschrieben. Ich glaube, das hat wahnsinnig viele Teile der israelischen Linken entfremdet oder hat sie befremdlich gestimmt und wahrscheinlich auch so ein bisschen so dargelassen von, was ist das denn jetzt? Gerade wenn du hast es genannt, Standing Together und den Beachat, wenn die irgendwie von BDS-Seiten angegriffen werden, dann denke ich mir auch, okay, was bleibt denn dann noch übrig? Welche Movements, welche Projekte innerhalb Israel, Palästina sollen dann denn noch irgendwie sprechbar sein oder zur Kooperation da sein, wenn selbst solche Organisationen wie Standing Together und den Beachat eben nicht mehr Teil des Diskurses sein sollten? Da wird dann, glaube ich, der Raum wahnsinnig gering. Und man muss auch so in der innerisraelischen Debatte sehen, der Raum für solche Projekte ist schon wahnsinnig gering, aufgrund eben von rechtspopulistischen AkteurInnen und von rechtsextremen AkteurInnen. Die haben es so schon nicht einfach. Und wenn dann noch keine Rückenstärkung von außerhalb kommt, das finde ich, ist wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Ich glaube fast, das hat auch andere Teile der Linken außerhalb Israels mindestens verwundert oder vielleicht einfach auch enttäuscht, bis hin einfach auch sauer und traurig gemacht, wie andere Teile der Linken reagiert haben. Und da bin ich mir wirklich sehr, sehr unsicher, wie man da zusammenkommen möchte irgendwann mal wieder. Und ich hoffe ja, dass man irgendwie wieder zusammenkommt. Ich stelle es mir nur wahnsinnig schwierig vor. Aber ich glaube, in einigen Teilen wird so dieses aufgebrochene Trauma, was durch den 7.10. verursacht wurde, das wird so gar nicht mitgedacht. Und ich glaube, das wird ein Riesenhindernis sein. Es sind natürlich super, super viele beängstigende und erschreckende Äußerungen von Jüdinnen und Juden in Deutschland dabei. Das ist immer wieder auch, finde ich, sehr, sehr schwer zu hören oder zu auszuhalten. Genauso wie auch ganz, ganz viele beängstigende Reaktionen oder Äußerungen von MuslimInnen in Deutschland zu hören sind, wo man sich auch denkt, wow, okay, wie soll man damit jetzt umgehen, mit dieser Gefahrenlage, mit diesen Ängsten und Sorgen? Und klar, es ist mehr als beängstigend zu sehen, diesen Schulterstuss, den man so sieht. Antisemitismus hat einen gewissen integrativen Charakter und bringt Gruppen zusammen, die sich ansonsten vielleicht weniger sagen können. Meines Erachtens funktioniert das mit Antifeminismus auch ganz, ganz gut. Und ich glaube, die treffen sich auch noch an einem anderen Punkt, und das sind allgemein autoritäre Vorstellungen. Und leider, ja, leider leben wir in einem Zeitalter, in dem autoritäre Optionen eben an Zuwachs gewinnen. Das ist super, super gefährlich. Wir sehen das an einem, schwindenden Demokratieniveau weltweit und eben auch an dem einfachen Fakt, na, dass mehr Menschen nicht Demokratie leben als in Demokratien. Und auch da könnten wir den Punkt machen, so, es gibt schon genug Probleme innerhalb von Demokratien, sei es irgendwie liberale Demokratien oder elektorale Demokratien. Aber der Sprung dann in nicht demokratische Systeme oder weniger demokratische Systeme ist ein heftiger Sprung. Und das macht mir schon auch einfach Sorgen.
Ja, das sind ja viele Punkte gewesen bei der Frage jetzt. Ich überlege mir selber, wo ich gerade ansetzen soll. Ich glaube, vielleicht mit dem letzten Punkt, den wir gemacht hatten, mit der transnationalen Natur der ganzen Sache. Ich glaube, die jetzigen Diskurse, besonders in diversen linken Gruppen, sie scheitern an einer grundlegenden Analyse. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie, dass die eine Seite recht hat und die andere falsch, sondern ich glaube, man hat jetzt irgendwie sich eine Interpretation des Konflikts oder des Weltgeschehens irgendwie ausgemalt, stößt an Grenzen, also beidseitig stößt man irgendwie an Grenzen, um das im richtigen Rahmen setzen zu können. Und die Lösung scheint dann zu sein, einfach an diesen Ideen festzuhalten und dann sich die Köpfe einzuschlagen, habe ich das Gefühl, anstatt sich zu überlegen, okay, wie können wir denn neu über diese Themen verhandeln und nachdenken, um vielleicht dem Problem auch gerecht zu werden, das wir auf der Welt haben. Und ich würde halt sagen, in dem Moment, wo wir akzeptieren, dass es vielleicht nicht so was wie eine Binarität gibt bei solchen Themen wie Rechtsextremismus, Kolonialismus, Antisemitismus. Erst dann können wir als linke progressiv sich selbst progressiv verstehende Bewegungen an dem Abarbeitung dieser Ungleichsideologien dann hinsetzen. Der Punkt ist ja nämlich, es soll gar nicht darum gehen, irgendeine Form von geschichtsrevisionistischem Ansatz zu verfolgen, dass irgendwie Europa jetzt freigesprochen werden müsste von ihrer kolonialen Vergangenheit oder die Deutschen freigesprochen werden müsste von dem Nationalsozialismus. Das ist nicht der Punkt. Es geht aber trotzdem daran zu erkennen, dass eben, wenn wir uns jetzt irgendwie die Welt anschauen, dass wir halt in der Zeit, also es ist vielleicht auch eine historische Perspektive auf die Gegenwart oder eine zeitgeschichtliche, dass wir in einem Zeitalter der modernen kapitalistischen Nationalstaaten leben, im größten Teil der Welt, so. Und das bedeutet ja was. Also, das ist eine Struktur, die mit sich bringt, dass sich Länder in einer Art Selbstverständnis bewegen, einer Selbstverständnis irgendwie eine Souveränität zu haben, das mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker einhergeht. Und mit dem Völker ist das Wort irgendwie schon nah, das hat seinen Ursprung halt in einem modernen Europa gehabt, das eben angefangen hat, völkisch und rassisch zu denken. Also weg von diesem Reichsverständnis, von wo irgendwelche Könige geregiert haben, die mit Gottes Gnaden über den Pöbel geherrscht haben, so in der Art. Wir haben jetzt dann irgendwie Vorstellungen von Rasse und Volk und Blut und Boden. Und das ist Deutschland. Deutschland gehört den Deutschen. Das ist Frankreich. Und Frankreich gehört den Franzosen. Und dann hat man halt Debatten geführt, wer Deutscher und wer Franzose ist. Die Juden haben nicht dazu gehört. Haben sie dazu gehört? Gab es immer Leute, die diesen Status streitig gemacht haben. Stichwort Dreyfus-Affäre oder und so weiter. Und das ist halt das, was wir halt auch in anderen Bereichen der Welt sehen. Zum Beispiel 1923 gibt es dann die Republik Türkei, die sich dann neu aufmacht. Es ist ein modernes quasi Staatengebilde. Das heißt nicht, dass es irgendwie gleichberechtigt wäre oder sowas in der Art. Modern in dem Sinne bedeutet halt, dass man sich als ethnischen Nationalstaat verstanden hat, der irgendwie sunnitisch-muslimisch war. Hat bedeutet, dass man halt die christlichen Minderheiten mit dem Vertrag von Lausanne eben außer Landes gebracht hat, dass man die muslimischen Minderheiten beispielsweise in Griechenland sich einverleibt hat. Und dann hat man auch noch irgendwie eine Assimilationskampagne gestartet, dass irgendwie dann sunnitisch-muslimische Minderheiten zum Teil, wie zum Beispiel die Kurden, dann ihre Sprache nicht mehr sprechen durften, Symbole nicht mehr tragen durften, auch ihre Identität ablegen mussten, dass sie dann irgendwie als Bergtürken galten. Warum erzähle ich jetzt quasi das? Um zu zeigen, dass, glaube ich, um auf einen gleichen Nenner zu kommen, um auch diese Probleme irgendwie besprechbar zu machen, und das ist mein Verständnis eben auch von einer verkürzten Rassismus- und einer verkürzten Antisemitismuskritik, ist, dass wir, glaube ich, den aktuellen Konflikt nicht verstehen können, wenn wir zum Beispiel diese Phänomene wie Antisemitismus nicht in ihrer Transnationalität begreifen, aber auch Phänomene wie Nationalismus nicht. Die 60er Jahre dekoloniale Phase, also was immer wieder so genannt wird, also die dekoloniale Phase, die Länder, die davor kolonialisiert waren, sie entstehen. Man kann sie aus historischer Perspektive auch als eine Nationalstaatenwerdung betrachten. Sprich, viele, viele Staaten fangen an, auch Nationalstaaten zu sein. Und mit dem geht einfach einher, dass sie auch eine eigene Identität ausformulieren. Algerien beispielsweise, sehr bekanntes Beispiel, erfolgreicher kolonialer Kampf gegen die Franzosen, Frantz Fanon, bezeichnet, also auch Unterstützer, genauso wie Albert Memmi. Und klar kann man natürlich jetzt irgendwie das alles so zu einer Masse machen und dann ist irgendwie jede Form von nationaler Staatenwerdung irgendwie ein dekolonialer, progressiver Kampf. Oder man kann auch Franz Fanon versuchen, irgendwie wirklich zu verstehen. Und er könnte sich überlegen, okay, welche Ideen müssen damit einherschwingen, dass wir irgendwie eine Progressivität mit an den Tag legen können. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass islamistische Strukturen nicht dazu geeignet sind, progressive Nationalstaaten oder generell irgendwie progressive, zukunftsweisende Gesellschaftsformen zu bilden. Auf der anderen Seite, also Albert Memmi habe ich auch bewusst genannt gehabt, weil er war dann enttäuscht von der europäischen Moderne, genauso wie Franz Fanon, der dann irgendwie in der Moderne, da gab es das Versprechen des Humanismus, der menschlichen Gleichheit. Surprise, Europa hat es nicht so ernst genommen mit dieser Idee und die Leute waren enttäuscht, haben sich in diesem algerischen Befreiungskampf sehr sympathisierend und sehr also solidarisch angeschlossen. Im Fall von Memmi war es dann halt so, dass auch er enttäuscht war von dem, was Algeriens Nationalstaat dann am Ende bedeutet hat. Es war halt arabisch-muslimisch. Er als tunesisch-jüdische Person hat sich dann dem Zionismus angeschlossen beispielsweise. Und es geht hier auch nicht um die Idee, den Zionismus zu romantisieren, wie ich es auch manchmal von sehr vielen jüdischen Freunden und Freundinnen sehe, die das machen. Es geht aber darum zu begreifen, dass auch der Zionismus in seiner Ideologie natürlich einen europäischen Kontext hat, eine Antisemitismus-Erfahrung, einen Wunsch, sich aus diesen Strukturen heraus emanzipieren zu wollen, aber natürlich auch einen palästinensischen Kontext hat, mit Versatzstücken des Kolonialismus oder auch der ethnischen Vertreibung von palästinensischen Dörfern. Und es war eben nicht diese, ich sag's mal, romantische Vorstellung von, okay, hier haben wir eine gewaltlose Staatenbildung und danach gab's irgendwie die arabische Offensive und erst dann hat der Israel den Gegenschlag gemacht. Aber das sind Gleichzeitigkeiten. Ich glaube, wir kommen wieder zum Punkt vom Anfang zurück, dass nicht irgendwie die eine Seite irgendwie die Wahrheit sagt und die andere Seite lügt. So, sondern wir haben oftmals Sachen, die gleichzeitig wahr sein können, aber es für viele Leute in ihrer eigenen Ideologie so schwierig zu sein scheint, besonders wenn man in Binaritäten denkt, dass das eine einhergehen kann mit dem anderen. Sprich, klar war der Zionismus sehr wichtig für jüdische Menschen in der Diaspora in Europa, aus diversen Gründen, müssen wir jetzt nicht alles ausführen, aber wir sehen allein schon an dem Holocaust, an der Shoah, was das für eine Dimension von Antisemitismus am Ende des Tages war, über den wir sprechen. Und gleichzeitig natürlich kann man dann auch anerkennen, dass es dann trotzdem Gewalt gab, dass es Vertreibung gab, dass es die Nakba gab, was ja auch von manchen Leuten dann auch geleugnet wird in diesen Diskursen.
Die natürlich aus dem Krieg heraus entstanden ist, ne?
Also es gibt die Deutung von Nakba, ist natürlich etwas, was später dazu kam, dass es palästinensische Vertreibung vor dem Krieg bereits gab, es glaube ich historisch keine streitige Sache gewesen.
Ja, zur Geschichte gehört schon auch, dass die arabischen Staaten 1948 den UN-Teilungsplan in zwei Staaten nicht akzeptiert haben, Israel angegriffen haben, ja, und dass dann im Zuge des Krieges es zu massiven Vertreibungen von Palästinensern kam. Also die Reaktion der arabischen Staaten dann und später sollte man auch nicht vergessen.
Das kam auch. Also nicht alle Menschen, die vertrieben wurden, wurden vor der Staatsgründung vertrieben, das ist richtig. Es gab dann eben auch mit dem Krieg 48 gab es dann natürlich auch noch mal Vertreibung und auch dann die Besetzung natürlich auch des Gazastreifens durch Ägypten und dann natürlich auch Westjordanland, was heute Westjordanland ist, durch Jordanien. Das ist auch übrigens eine Dimension, die man ansprechen muss, wenn man darüber reden möchte, warum es keinen souveränen palästinensischen Nationalstaat gibt. Das ist jetzt nicht nur eine Sache von Israel, sondern auch von den panarabischen Akteuren, wenn man so möchte. Und das ist ja genau der Punkt, den ich eben ansprechen wollte, dass eben das eine ist das, diese Entstehungsgeschichte des Zionismus, was irgendwie neu gedacht werden müsste und weg von diesem Romantisierenden, was ich sehr viel aus linker Bewegung sehe, die sich dann halt so einen Alternativnationalismus fast schon überlegen. Keine Ahnung, wenn man sich irgendwie so antideutsche Partys sich anschaut, wo dann irgendwelche Leute auflegen, die den Namen von israelischen Panzern haben. So, what the fuck. Und dann hat man die andere Seite irgendwie, die Kolonialismus wirklich nur in dem Europa-nicht-Europa-Prinzip verstehen möchten. Und das wird dann sehr problematisch, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Kurden in der Region anschauen möchte. Wie will man dann eine Person erklären, die wirklich dann handfest überzeugt, ja, Israel ist ein künstliches Gebilde im Rahmen der imperialen Mächte, bla bla bla, und jetzt haben wir irgendwie die Vertreibung der Palästinenser. Okay, schön und gut. Warum gibt es dieselbe Kritik dann nicht ausformuliert über Syrien, Irak, Iran und sonst wen, die ein Produkt irgendwie auch des Sykes-Picot-Abkommen sind, die auch vorher französische und britische Kolonien waren, wo jetzt eben auch kein kurdischer Nationalstaat in dieser Form gibt. So. Ja. Und das ist eben das, was ich mit Binarität meine, dass man irgendwie dann zum Beispiel auch Kolonialismus nicht in seinen Facettenreichtum begreift. Es gab auch eben auch einen Grund, warum es eben diese arabische Expansion gab. Oder auch bevor eben die Briten das Mandatsgebiet hatten, war das Osmanische Reich dort. Und auch das ist nicht gerade eine dekoloniale Bewegung der Osmanen gewesen. So, es war eine imperiale Macht. Mhm. Und ich glaube, das sind Dimensionen, die einfach im linken Diskurs verschwimmen zu scheinen oder nicht beachtet zu sein scheinen, weil ich denke mal so, jeder sagt Hand aufs Herz, ich bin natürlich gegen Kolonialismus, ich bin natürlich gegen Faschismus, ich bin natürlich gegen Rassismus und Antisemitismus. Welche linke progressive Bewegung sagt denn irgendwie, ja, ich bin überzeugter Antisemit? Macht man ja nicht. So, aber es geht darum, die Frage zu stellen, was bedeutet es, gegen diese Dinge zu sein? Und das kommt, da kommen wir auf diesen Punkt zurück. Es muss in ihrer transnationalen und internationalen Dimension und in seinem Facettenreichtum begriffen werden. Und es ist kein Versuch, irgendwie zum allerersten Satz und zum allerersten Punkt wieder zurückzukommen, irgendwie eine europäische Verantwortung im Kolonialismus oder eine deutsche Verantwortung in der Shoah oder sowas irgendwie, die da befreien zu wollen, weil das gibt's ja auch. Oh, die Pali-Nazis, die neuen Nazis und so weiter. Und da kann man sich schön von der eigenen Verantwortung und der Schuld jetzt irgendwie abreden, indem man mit dem Finger da drauf zeigt. Bestes Beispiel, wir hatten es ja schon mal von der Springer-Presse, Ulf Poschardt, Weltjournalist, hat geschrieben gehabt, irgendwie, es gibt für Deutschland nur die Seite an, also quasi an Israel und an der IDF. Warum? Weil Israel dieses Geschenk an Deutschland gegeben hat, Deutschland zu vergeben. Mhm. Hä? So, was zum Teufel ist? Ja. Aber das sind halt dann diese Diskurse, die dann komischerweise geführt werden. Oder auch Zionazi ist dann halt so die andere Facette von dieser gleichen Debatte. Dass man dann irgendwie sagen kann, ja, das, was früher die Opfer waren, sind jetzt die Täter. Also muss ich mich nicht mit dem Antisemitismus in dieser Art und Weise mehr beschäftigen. So, ist nicht zielführend, weder für die eine noch für die andere Seite. Und da kommen wir, da stoßen wir an Mauern, da stoßen wir irgendwie auch in Grabenkämpfen. Und aus dieser Struktur müssen wir herausbrechen. Wir müssen, glaube ich, linke progressive Ideen einfach neu denken.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine klitzekleine Dissens-Werbemessage, denn ich kann nur für alle Menschen da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. An dieser Stelle auch ein fetter Shoutout und ja, fühlt euch gedrückt, ihr Lieben. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt auf jeden Fall viel, aber es braucht tatsächlich immer auch wieder neue Leute, um die Zukunft dieses Podcasts hier zu sichern. Wenn dir Dissens gefällt und du gerade genug Geld auf der hohen Kante hast, dann werd doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit an diesem Podcast hier und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt und wie du bei Dissens mitmachen kannst, dazu findest du alle Infos in den Shownotes und auch auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Samuel Stern und Furkan Yüksel von der Bildungsstätte Anne Frank.
Ja, und vielleicht auch neben der historischen Dimension vielleicht auf die Gegenwart schauen. Also, was bedeutet es denn zu sagen, Israel ist irgendwie ein Kolonialprojekt und deswegen illegitim und hat kein Recht auf Existenz? Da leben 6,7 Millionen Jüdinnen und Juden in dem Land. Und natürlich haben die Palästinenser ein Recht auf Selbstbestimmung, was ihnen verwehrt wird. Und es gibt Apartheidstrukturen innerhalb Israels, siehe Westjordanland so. Aber was bedeutet es irgendwie, zu einem Zusammenleben für alle Menschen dort zu kommen? So. Und was ist da meine Position so? Ist die irgendwie die Auslöschung des einen oder des anderen? Wie es auch bestimmten Extremisten vor Ort, eben der Hamas zum einen und auch der rechtsextremen israelischen Regierung und oder Teilen von dieser Regierung vorschwebt so? Ganz Israel-Ideologie. Oder komme ich von hier irgendwie zu einem Standpunkt, der diesen Menschen dort, der ihnen allen gerecht wird? So, und die Challenge, die kriegen die Leute ja auch nicht hin. Also das anti-imperialistische Lager oder das antideutsche Lager, wie du eben schon Fukansi so schön beschrieben hast, ja.
Wir kommen immer zu diesem Punkt zurück, wie gesagt, dass eben auch der Rechtsextremismus in Israel ja kein eigener ist. ist ja auch ein Rechtsextremismus oder eine antidemokratische Haltung oder irgendwie eine antiprogressive, antimoderne Haltung, die auch in anderen Nationalismen in ähnlicher Weise vorkommen können. Bei Israel kann man natürlich, man kann immer die einzelnen Dynamiken herausbilden, zum Beispiel eben die aktuelle rechte Regierung Israels unter Netanyahu ist eben mit der Ablehnung der Friedensabkommen, zum Beispiel Oslo und so weiter, auch groß geworden, hat eben auch an Zuwachs gewonnen und ähnlich wie zum Beispiel auch, wenn man sich zum Beispiel ein Land wie Türkei anschaut, was man da auch beobachten kann, ist, dass auch Parteien rechter werden können. Oder auch in Deutschland ist vielleicht auch ein sehr aktuelles Beispiel, dass man rechte Narrative aufnehmen kann. Im Fall von Israel war das dann eben so, dass so eine Partei wie die Kahana, also die Kahanisten in den 80er Jahren verboten wurde, nur damit sie jetzt irgendwie in Regierungen sitzen können und die bereits, also Likud war ja danach davor auch keine linke Partei so, aber die Likud, die Partei von Netanyahu, hat auch eine Entwicklung hinter sich, wie sie rechter geworden ist. Und das ist eben das, was wir dann als Democratic Backsliding beschreiben, dass eben es nicht irgendwie so ein Zustand von Faschismus on und off ist oder irgendwie Rechtsextremismus on und off, sondern wir haben natürlich auch Entwicklungen, wir haben Prozesse, wir haben ein stetiges Abbauen vom demokratischen Verständnis innerhalb der Gesellschaft und das sehen wir auch an Studien, die in Deutschland durchgeführt werden, in Bezug zu Demokratie, in Bezug zu autoritären Strukturen und so weiter und so fort. Und in Israel ist auch quasi ein Land, hat auch seinen Nationalismus, hat auch seine Narrative in der Geschichte, die zu Selbstidentifikation auch gelten können und das wäre auch so ein Appell eigentlich, den Zionismus nicht als der einzelne Nationalismus irgendwie zu romantisieren, der diese Probleme, die strukturell da sind, nicht hätte. Und auf der anderen Seite den Zionismus nicht als einzigen Nationalismus hervorzuheben, der diese Probleme hat und die anderen haben den nicht. So. Und ich glaube, das zeigt uns einfach, wie ja, Israel hat eine rechte Regierung, USA hat eine Tendenz von Democratic Backsliding und auch Trump und so mittlerweile mit sehr offen antisemitischen und faschistischem Sprech. Wir haben AfD-Zahlen in Deutschland. Das ist hier nicht, das ist auch so ein Ding. Das ist ja nicht mal die AfD unter Bernd Lucke oder von Frauke Petri oder von sonst wem. Das ist die Partei im hohen Maße unter Björn Höcke. Irgendwelche jungen Alternativen, die laufen mit BH Björn Höcke Angelhuten durch die Gegend mittlerweile. Also es ist ein Personenkult unter anderem auch. Und ich glaube, das sind einfach Tendenzen, die müssen in ihrer Transnationalität begriffen werden und so dann eben auch beispielsweise in Israel. Und das bedeutet dann eben auch, ja, das ist halt der harte Kampf. Also da geht es halt besonders um Solidarität mit den linken Gruppen. Also wie kann man dann eben die Stimmen, die gegen diese Entwicklungen sind, sich solidarisch verbünden und dann nicht eben das zu machen, was ich glaube du auch schon zu Recht angesprochen hast, zu sagen, das ist so irgendeine Form von, was weiß ich was, Washing, dass sowas wie Standing Together da ist, damit der genozidale Apartheid-Israel-Settler-Kolonialism-Staat sich quasi so reinwaschen kann. Indem sie sagen kann, schau mal, wir haben hier Standing Together und das ist nur ein Versuch, um den Genozid zu vertuschen. Da gab es solche Deutungen von dieser Gruppe. Da sag ich so, hä, hör auf, irgendeine verkorkste Verschwörungserzählung zu produzieren und solidarisiere dich halt mit den Leuten, die aktuell Polizeigewalt erfahren, weil sie auf die Straße gegen die Regierung gehen. So.
Ja, das ist auch das, was ich, wo ihr schon von transnationalen Kontexten gesprochen habt, was ich auch an großen Teilen der globalen Linken, würde ich mal sagen, vermisst habe, eben dieser Blick, was macht eigentlich die israelische Linke und wie können wir uns da solidarisch mit Leuten zeigen, die für die Selbstbestimmung der Palästinenser sich einsetzen in Israel unter dem Druck einer rechtsextremen Regierung. Also Yannis Varoufakis und dieser ganze Palästina-Kongress, nicht, dass ich sinnvoll fand, dass der gecancelt wurde und dass man Varoufakis die Einreise verweigert hat. Das ist absolut demokratiegefährdend, was da passiert ist. Ja. Aber der ganze Kontext um Varoufakis und quasi auch so diese internationalistische Linke, da sehe ich wenig, dass man da eine Position entwickelt, die auch dem Existenzrecht Israels, den Menschen in Israel, ihrem Leben gerecht wird. Das nur als kleine Fußnote. Samuel, du wolltest, glaube ich, was sagen.
Ja, ich glaube, ich muss gar nicht so wahnsinnig viel ergänzen. Ihr habt ja beide schon sehr, sehr viele gute Punkte gebracht. Also ich glaube natürlich irgendwie, ich bin alter Konstruktivist, man könnte auch argumentieren, kein Land der Welt hat ein Existenzrecht. Jetzt sind wir aber doch halt irgendwie in der Welt von Nationalstaaten und das ist eben so, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber dann dürfen bitte auch alle mitspielen. Na, dann gilt das eben für alle und selbst egal, wie konstruiert diese Nationen sind. Genauso würde ich dann eben auch sagen, dieser Move von das ist meins und das ist auch meins, das ist immer das Negieren des anderen und das ist problematisch. Das ist genauso problematisch, wenn Omar Adam was auf seinem Albumcover hat und da hinten hinterlegt ist dann die israelische Flagge, genauso wie eben das gleiche, die gleiche geografische Zeichnung und dann ist eben eine Palästina-Flagge dahinter. Das ist eben beides mal, das ist meins und ihr gehört hier nicht hin oder habt hier eine andere Stellung innerhalb der Gesellschaft und ich habe Hegemonie und ihr nicht. genauso eine Fokendorf-Kach-Bewegung angesprochen. Ja, voll, natürlich, das ist ganz, ganz klarer israelischer Rechtsextremismus. Man sieht es heutzutage dann bei Ben-Gvir und Smotrich, und das sind einfach sehr, sehr stark antidemokratische und rechtsextreme Bewegungen. Und die haben mittlerweile ganz, ganz gut an Macht gewonnen und wir sehen die Folgen davon. Und hast es angesprochen mit Democratic Backsliding. Ich glaube, mein alter Prof Aurel Crossor wäre jetzt wahnsinnig stolz, dass wir Democratic Backsliding hier reinbringen und das erklären. Er würde sich freuen wahrscheinlich. Genau, es ist eben nicht mehr so, wir fahren mit dem Tank vor den Kongress, wie das Fujimori beim Autogolpe in den 90ern gemacht hat und gesagt hat, jetzt die Quatschbude-Demokratie beendet und ich regiere durch. So sterben Demokratien heutzutage nicht mehr, sondern sie sterben, weil sich überdemokratische Wege, antidemokratische Bewegungen in Machtpositionen bringen und dann ganz gezielt demokratische GegenspielerInnen ausmerzen. Und das ist ein Punkt, ja, der passiert in wahnsinnig vielen Ländern der Welt. Und es geht ganz, ganz gezielt gegen hohe Gerichte, wie beispielsweise in Israel gegen das Bagatz. Es geht gegen Medien, es geht vor allem aber auch gegen Zivilgesellschaft. Und da ist, glaube ich, der Punkt, Lukas, hast es so rangebracht, ja, die Zivilgesellschaft ist wahnsinnig wichtig in diesem Kampf, demokratische Strukturen aufrechtzuerhalten. Und wir werden es aber nicht schaffen, sich einfach nur auf eine Zivilgesellschaft zu beruhen oder nur auf demokratische Institutionen. Wir brauchen diesen Zusammenschluss. Und der ist genauso wichtig innerhalb Israels, genauso wie eben auch weltweit. Hm.
Ja, danke ihr beiden für eure Erläuterungen, Einschätzungen. Vielleicht können wir jetzt nochmal, ich hatte schon angekündigt, darauf schauen, wie in Deutschland, und vielleicht könnt ihr mal aus eurer Sicht die Gründe dafür ansprechen, warum das so ist, auch so eine aus dem berechtigten und wichtigen Bedürfnis, dass man gegen Antisemitismus in Deutschland vorgehen möchte und weltweit. Also, dass man aus der deutschen Geschichte heraus solidarisch ist mit jüdischem Leben in Deutschland, dass man aus der deutschen Geschichte, aus der Tätergeschichte solidarisch ist mit Israel. Dass daraus dann aber mitunter eben dieser Kampf gegen Antisemitismus in was Autoritäres kippt, in was Rassistisches so. Ja. Also wir haben es erlebt mit irgendwie mit der Ausladung von jüdischen Intellektuellen, ja. Wir haben es erlebt mit dem Verbot von pro-palästinensischen Demos, ja, also dem pauschalen Verbot. Wir haben es erlebt mit massiver Polizeigewalt, glaube ich, auch rassistisch motivierter Polizeigewalt gegen palästinensische Diaspora oder muslimisch gelesene Menschen auf diesen Demos. Mhm. Und das lässt sich, glaube ich, auch die Liste auch noch fortführen. Da hätte mich mal interessiert, wie habt ihr das seit dem 7. Oktober, diese Entwicklung erlebt, vor allem so diesen gesellschaftlichen und auch institutionellen Rassismus, der da gegen die palästinensische Diaspora oder auch arabisch und muslimisch gelesene Menschen sich geäußert hat, und wo kommt das her? Also dass das wichtige Anliegen gegen Antisemitismus vorzugehen, dass das ins Autoritäre kippt und in die Diskriminierung von palästinensischer Diaspora und arabisch und muslimisch gelesenen Menschen. Ich denke, ein großer Teil ist auf jeden Fall Instrumentalisierung. Furkan, du hast Ulf Pochert da bereits angesprochen als Beispiel. Ich denke, der steht da exemplarisch für so einen ganzen Diskurs von konservativ bis rechtsextrem, wo Antisemitismus als Problem MigrantInnen alleine zugeschrieben wird. Stichwort importierter Antisemitismus. Und man so seine rassistische Einwanderungspolitik als moralisch gut aufladen kann und sich selbst auch vom Problem Antisemitismus freisprechen kann. So, ja. Denn klar gibt es Antisemitismus in den muslimischen Communities, aber das heißt ja nicht, dass der rechte Antisemitismus weg ist. So, also zum Beispiel Halle, Stichwort Halle. Das ist das eine, aber ich denke, es gibt schon auch eine große Überforderung, glaube ich, in der postmigrantischen Gesellschaft über das Problem Antisemitismus zu sprechen, wo gerade beim Thema postkolonialer Antisemitismus sich Politik und Gesellschaft schwer tun, zu unterscheiden, glaube ich, zwischen legitimer Kritik an Israel und an israelischer Politik und israelbezogenem Antisemitismus dann eben. Und das vermischt sich natürlich auch, diese Ebenen Überforderung und Instrumentalisierung. Also schildert mal eure Perspektive dazu, wo kommt dieser Umgang mit Antisemitismus her?
Ja, also das ist ja das Ding, wir haben ja diese Bildungsarbeit auch davor schon gemacht und ein Punkt ist auf alle Fälle, dass wir sehr stark Rechtsextremismus thematisiert haben davor. Also AfD, auch transnationalen Rechtsextremismus, Halle, Hanau, Christchurch und wie sie alle heißen, Poe und Pittsburgh. Also wir haben Formen von rechtsextremer Gewalt, die in ihren Weltbildern antisemitisch sind, die in ihren Weltbildern rassistisch sind, die in ihren Weltbildern antifeministisch sind und so weiter. Und das war unser Thema, und da eben auch Allianzen als sogenannte Zweckbündnisse. Also wir sind beidermaßen bedroht von dieser Ideologie. Wir müssen uns dagegen eben aufbären, wir müssen dazu Aufklärungsarbeit leisten. Das ist eine Realität, und ich sag mal so, der Rechtsextremismus in Deutschland generell wenig Aufmerksamkeit in dem Sinne bekommen, dass er immer, beispielsweise Blick auf Wehrsportgruppe Hoffmann, sagt das ja, glaube ich, also ist ein historischer Blick vielleicht. Wie ist man mit der Wehrsportgruppe Hoffmann aufgegangen? Ja, Hobby. Leute, die ein bisschen Krieg spielen sollen, ne? Also ein bisschen so ein ja, hat man nicht problematisiert. Man hat dann auch immer, wenn irgendwie rechtsextreme Anschläge war, hat man dann auch immer irgendwie mit dem Blick auf andere Leute gerichtet. Beispielsweise NSU. Ich bin gebürtiger Heilbronner, Königreich von Dieter Schwarz. Also dauert nicht mehr lang, dann ist wahrscheinlich ein Königreich.
Ja, Gründer und Eigentümer von Lidl, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Aber ich habe hier im Podcast auch schon über ihn gesprochen, über Dieter Schwarz, ja, im Kontext von so libertär-proprietaristischen Ideologien. Und da ist er ja mit seinen Privatuni-Ideen und den Projekten, die er da so am Start hat, auch ganz gut dabei.
Okay, dann musst du mir später sagen, welche Folgen, da muss ich mir da reinhören. Ich muss nämlich als Fußvolk von seinem Königreich muss ich natürlich dann zur Lanze greifen, wenn ich da Kritik höre.
Da bist du gebunden. Kein mündiger Bürger mehr.
Ich, meine Eltern beackern aktuell im Landkreis Grattenfeld, das geht nicht anders.
Habt ihr den 10. schon zusammen, ja? Okay.
Ja, Spaß beiseite.
Jetzt aber Schluss.
Genau, von Spaß beiseite auf ein sehr ernstes Thema, der NSU-Mord in Heilbronn. Und was die Polizei beispielsweise gemacht hat, ist eine sie haben erstmal das Z-Wort in ihren Akten verwendet, um quasi so eine Sonderkommission einzurichten, mit denen sie dann die Sinti und Roma auf der Theresienwiese kriminalisiert haben, weil die vermeintlich schuld dafür seien, dass die Polizistin ermordet wurde. So quasi die Kriminalität in der Sinti und Roma-Community, haben sie natürlich nicht so genannt, ne? Aber ja. Und das zeigt uns ja, also auch generell andere Beispiele des NSU, aber das zeigt ja, mit welchem Blick auf Rechtsextremismus geblickt wurde. Auch solche Fälle wie Helmut Ochsner und so weiter zeigen uns dann eben, dass da, wenn der Polizeisprecher dann vor die Kamera tritt, dann sind das die Taten eines verirrten Einzelfalls, eines psychisch kranken Einzelfalls. Und es wurde nie in seiner Dimension erkannt, dass es eben dieses Organisierte ist, dass es dieses Strukturelle ist, dass eben auch nach 45 diese Strukturen beigewirkt haben. Sprich, wir haben das in Justiz gehabt, wir hatten das besonders auch in der Polizei gehabt. Sprich, Leute, die vor einigen Jahren eben zum Beispiel Sinti und Roma Communities mitgeholfen haben, die zu kriminalisieren und zu deportieren, waren einfach nach 45 weiterhin in der Polizei und haben dann die kommende Generation an Polizei auch ausgebildet. Ist ja auch eine Realität. Verfassungsschutz, auch eine Realität. Politik auch eine Realität. Und zum Beispiel auch Akademie. Ich habe in Tübingen studiert. Die Sophie Reinhardt, die auch mit Robert Ritter und so weiter beteiligt war an zum Beispiel der Erfassung und damit auch der Deportation von den ganzen Sinti und Roma-Communities in Deutschland, hat bis in die 70er, 80er Jahre noch weiterhin an der Uni gearbeitet, um mit ihren Forschungsergebnissen, wenn man sie so nennen möchte, die sie eben während der Zeit des Faschismus gemacht hat, einfach weiter damit gearbeitet. Und es war dann auch die Initiative der betroffenen Studierenden, dass sie eben Besetzungen und durchgeführt haben, um das dann eben ja aufzuarbeiten. Und warum erzähle ich das? Es geht einerseits darum, dass der Rechtsextremismus im Selbstverständnis Deutschlands etwas ist und der Faschismus etwas ist, das mit 45 irgendwie Einhalt geboten wurde. Man versteht sich konträr zu dem, was im Nationalsozialismus war, im Eigenverständnis. Strukturell gesehen gab es sehr viele Kontinuitäten und Rassismus und Antisemitismus ist nur ein Teil davon. Und der andere Punkt ist, den ich versuche anzusprechen, ist, dass die Erinnerung an den Holocaust, an den Nationalsozialismus, an andere und viele andere auch verleugnete oder auch vergessene verfolgten Gruppen, dass das ein Kampf der Betroffenen selbst war und ist immer noch so. Es war die Besetzung Dachaus durch die Sinti und Roma Community, die das überhaupt besprechbar gemacht hat. Es war die harte Arbeit der auch verfolgten und überlebenden jüdischen Menschen, die überhaupt diese Themen groß gemacht haben und auch dieses Sprechen darüber groß gemacht haben. Und es sind eben dieser Kampf, also viele haben ja diesen Kampf auch nicht erfolgreich sehen können, wie er Früchte tragen konnte, wenn wir zum Beispiel uns die Sterilisierungen während des Dritten Reiches anschauen und so weiter und so fort, Krankenmorde auch sowas wie die Verfolgung von den sogenannten Berufsverbrechern, Asozialen und so weiter. Also wir sehen da auch eine sehr starke Nichtaufarbeitung der Vergangenheit, aber das beißt sich. Das beißt sich mit dem Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir uns heute diese Staatsräson ist nicht etwas, was mit 50 oder mit 60 losgetreten ist. Das ist auch etwas, was sehr modern und sehr aktuell ist. Und es hat sehr viel mit dem deutschen Selbstverständnis zu tun. Und der Bezug zu Israel war in den Anfangsjahren nicht sehr positiv. Also das muss man auch, glaube ich, dazu sagen. Also manche Leute denken irgendwie, also wenn sie zum Beispiel auch, ich sage es mal aus so einer sekundären Antisemitismus heraus oder aus so einem geschichtsrevisionistischen Standpunkt heraus irgendwie den Schlussstrich unter Erinnerungskultur fordern. Das ist eine Forderung, die gab es in den 40er Jahren. Und den Gedenktag im Januar hat man erst seit 1996. Also es zeigt uns ja auch eben, dass das eine erkämpfte Realität ist und nicht irgendwie von Anfang an genutzt wurde, um irgendwas zu machen. Also klar kann man Erinnerungen politisch aufladen und instrumentalisieren. Klar kann man den Antisemitismusbegriff politisch aufladen und instrumentalisieren. Aber darum geht's nicht. Es geht ja darum, jetzt so die Frage zu stellen, okay, woher kommt dieser Umgang mit Antisemitismus? Und er kommt eben aus einer Realität, ähnlich wie man zum Beispiel nie akzeptiert hat, dass man ein Einwanderungsland ist, hat man auch zum Beispiel auch nie akzeptiert, dass man ja irgendein Problem mit Antisemitismus hat. Man hat auch selten irgendwie darüber gesprochen, welche Kontinuitäten sich in der Bundesrepublik Deutschland ergeben haben nach dem Dritten Reich, nach eben NS-Deutschland. Und stattdessen hat man jetzt aktuell die Gelegenheit, mit dem Finger auf Gruppen zu zeigen. Und es geht nicht darum zu sagen, dass da nicht Antisemitismus da ist. Das ist das, was wir meinten, wenn wir darüber sprechen, dass es gesamtgesellschaftliche Probleme sind. Aber es geht darum, von einer Öffentlichkeit mit dem Finger auf Gruppen und Menschen zeigen zu können, um sich dann sagen zu können, man sei selber ja nicht antisemitisch, weil das sind eben die antisemitischen Gruppen. Und ähnlich wie Ulf Poschert zum Beispiel in einem Artikel schreibt, das ist ein super Beispiel, finde ich, um irgendwie diesen Umgang Deutschlands mit diesem Thema irgendwie aufzuschlüsseln. Ich habe kein persönliches Problem jetzt mit Ulf. Es sind viele andere Menschen, es ist nicht nur er. Aber er schreibt dann eben zum Beispiel über Elon Musk und quasi sein Fuck you gegen die Woke Culture, so in der Art. Und wir werden jetzt nicht da tiefer eingehen, wieso diese antimodernen Tendenzen auch irgendwie ein bisschen mit Antisemitismus mitschwingen könnten, aber es ist eine Realität, die Elon Musk auch immer wieder antisemitische Narrative verbreitet. George Soros als Ersetzer der westlichen Zivilisation und so weiter, oder auch irgendwie der Sohn jetzt Alex Soros mit seiner finanziellen Geldgabe an Kamala Harris irgendwie schon bestimmt hätte, wer der nächste Präsident wird. Also so diese jüdische Weltverschwörungsgedanken einfach in die Welt zu tragen. Das macht Elon Musk sehr gerne auf seiner eigenen Social Media Plattform, auf ein Millionenpublikum hin, so, ne? Sendet das die ganze Zeit. Und teilt auch Leute wie Björn Höcke, Martin Sellner und andere Antisemiten ebenfalls. Hat die Accounts von Donald Trump und Nick Fuentes und so weiter, hat er alle reaktiviert, als er damals Social Media, Twitter, jetzt Ex, aufgenommen hat. Und er kann dann ein Dankeschön von einem vermeintlich großen Verfechter gegen Antisemitismus, im Kampf gegen Antisemitismus bekommen. Und im Text selber wird sogar diese antisemitische Narrative thematisiert, aber gesagt, er kann ja kein Antisemit sein, er hatte Israel besucht. So. Und ist das dann unsere Analyse von Antisemitismus? So kann es das sein. Aber so hat man das Gefühl, dass der wahre Kampf gegen Antisemitismus, und dazu gehört natürlich auch das Thematisieren von Antisemitismus in linken, progressiven Strukturen, dazu gehört auch muslimische Communities und so weiter, weil wir sind, wie gesagt, auch Teil dieser Gesellschaft. Auch diese Themen, auch Rechtsextremismus sind ein Problem davon. Oder geht es dann eher um so ein vermeintliches Selbstverständnis, in dem man sagen kann, ja, unsere Schuld ist damit beglichen, indem wir uns super solidarisch
bedingungslos auch mit der rechtsextremen Regierung
bedingungslos. Genau. Bedingungslose, was heißt denn bedingungslos? Solidarität ist wertegebunden. Eine Solidarität auszusprechen an einer betroffenen Gruppe ist immer wertegebunden. Du solidarisierst dich mit der Sache an sich. Das kann nicht bedingungslos sein. Wenn irgendetwas passieren würde, was komplett gegen jede Form von Menschenrecht geht, wenn irgendwie, keine Ahnung, diese Forderung von diesem rechtsextremen Politiker mit der Atombombe auf Gaza. Sagen wir mal, kontrafaktischen Welt, einer hypothetischen Welt, wo das Realität geworden wäre. Man hat irgendwie ein paar Nuklearsprengköpfe auf Gaza. Ist das dann auch ein, ja, bedingungslos solidarisch jetzt zu sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Und das ist, man muss auch aufhören, irgendwie in dieser Gedankenstruktur zu sein, dass das irgendetwas mit dem Kampf gegen Antisemitismus zu tun hätte. Wenn man den Kampf ernst nimmt, dann muss man einfach dafür sorgen, Antisemitismus in seinen Facetten überall in der Gesellschaft besprechbar und erkennbar zu machen. Ich habe in meiner Jugendarbeit mit sehr vielen Jugendlichen immer wieder gespiegelt bekommen, dass sie nicht wissen, wie moderner Rechtsextremismus aussieht. Die denken, das muss ein Mann vor ihnen sein, der eine SS-Uniform trägt. Ja. Und deswegen verstehen sie nicht, warum ich komme und sage, die AfD ist rechtsextrem. Das verstehen die nicht.
Das verstehen ja noch nicht mal die öffentlich-rechtlichen Medien zum Teil.
Das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber das ist ja der Punkt, dass eben auch im Bildungssystem, im Nationalsozialismus, dreimal kann man das durchgehen während der Schullaufzeit und dreimal kann man irgendwie diesen Punkt nach 45 irgendwie nicht thematisieren. Man kann eben sagen, okay, wir sprechen jetzt über die Stunde Null, gab es die Stunde Null und dann spricht man irgendwie nur über Wirtschaft. Man spricht dann plötzlich über wirtschaftliche Dinge. So, oh, nicht jeder Wirtschaftsstandort wurde bombardiert, also ging es mit der Wirtschaft danach weiter. Also kann man nicht von der Stunde. Ja, wo sind die Faschos? Wo sind die Faschos in Medizin und Politik? Spricht mal darüber. Sprecht mal über, wie die Erinnerung an das Ereignis bekämpft wurde von den Faschisten. Lasst doch darüber sprechen, wie mit den Überlebenden umgegangen wurde. So, wen hat man überhaupt Reparationen gezahlt und wen nicht? Wen hat man jahrelang geleugnet und so weiter? Also das sind Dinge, die fehlen. Und es fehlt auch zum Beispiel der Turn, wie die neue Rechte entstanden ist. Wie zum Beispiel jemand wie Armin Mohler sagen kann, zu seinem Buch, seine Dissertation, die konservative Revolution. Und das ist ein Buch, das zeigen soll, wie man auch nach Hitler konservativ sein kann. Ja, lass doch darüber sprechen, wie sich die neue Rechte geformt hat und sich heute in einem bürgerlichen, demokratischen Gewand zeigen muss, nur so lange, bis es ein System gibt, das ihnen erlaubt, die Maske abzunehmen. So. Und das sind dann erst Dimensionen, in denen man Rechtsextremismus erkennen kann. Auch nicht nur den Deutschen, sondern auch den Türkischen und was der Geier was, weil es auch transnationale Geschichten sind. Und dann können wir darüber als linke progressive Bewegung anfangen, uns an diesen Sachen abzuarbeiten. Und dann können wir Antisemitismus ernsthaft besprechbar machen. Dann können wir Rassismus ernsthaft besprechbar machen. Rechtsextremismus, Antifeminismus und generell diese Form der Antiprogressivität. Und ich glaube, ich habe viel zu lange geredet.
Alles gut. Magst du, Samuel, ergänzen, weil ich würde dann auch nochmal den Bogen schlagen. Du hast jetzt viel über Instrumentalisierung gesprochen, Furkan, und das sehe ich auch voll so, ne? Aber ich sehe auch zum Teil irgendwie eine Überforderung oder ein Unverständnis für den Facettenreichtum von Antisemitismus, gerade in der postmigrantischen Gesellschaft, ja. Und deswegen würde ich vielleicht auch gerne nochmal auf diese Arbeitsdefinition von Antisemitismus schauen. Ich weiß nicht, ob das aus eurer Sicht Sinn macht, ja. Also diese Internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken, das ist ja eine Arbeitsdefinition, die in Deutschland, sage ich mal, in Politik, in Behörden, in Unis und wahrscheinlich auch in Schulen eben als der Standard gilt. Das ist aber eine Definition von Antisemitismus, die hoch umstritten ist. Und es gibt eben auch die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus, verfasst von internationalen Antisemitismusforschern, darunter auch viele Israelis. Und die haben explizite Alternativdefinition von Antisemitismus vorgelegt, die ihrer Definition ersetzen soll oder zumindest ergänzen soll, wie sie sagen. Und das Problem, was sie eben sehen, ist, dass zum Beispiel eine Kritik an der politischen Struktur des Staates Israel, zum Beispiel seiner Besatzungs- und Siedlungspolitik, also eine Kritik am nationalistischen Zionismus etwa, dass die allzu schnell mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Und wir erleben ja auch, dass diese ihrer Arbeitsdefinition, dass die zum Beispiel von der israelischen Regierung, nochmal eine rechtsextreme Regierung, instrumentalisiert wird, ne, um den Antisemitismus-Stempeln bestimmten unliebsamen Stimmen aufzudrücken. Ja. Wir sehen, dass, ich hatte schon über diese autoritäre Wende im Kampf gegen Antisemitismus gesprochen oder diese autoritäre Formierung, wenn dann zum Beispiel pro-palästinensische Unicamps geräumt werden, dass dann die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, WissenschaftlerInnen, die sich solidarisch mit diesen Leuten erklären, dann die Fördermittel streichen möchte, ja, weil diese nicht auf politischer Linie sind. Wir sehen eine Antisemitismusklausel, die der Berliner Senat irgendwie für Kulturförderung ins Spiel bringt, wo dann auch sich die Frage stellt, okay, was steht da irgendwie drin? Ist dann die Ira-Definition Ding und werden dann irgendwie Leute zensiert? Diese Bundestagsresolution nie wieder jetzt, die sehr schwammisch von antisemitischen Narrativen spricht. Also das alles sind irgendwie so problematische Facetten, die vielleicht aus der Instrumentalisierung erklärbar sind, die aber vielleicht eben auch aus einer Überforderung oder einem Unverständnis sich erklären, wie in der postmigrantischen Gesellschaft und in der globalen Gesellschaft über Antisemitismus sinnvoll zu sprechen ist und zu kämpfen ist. Ja, es war jetzt ein langer Sermon und vielleicht auch ein bisschen diffus oder konfus. Aber Samuel, vielleicht kannst du mal den Bogen aufgreifen und mal sagen, wie blickst du da drauf auf das Thema Instrumentalisierung, aber auch Überforderung oder Unverständnis, was Antisemitismus und den Kampf dagegen angeht, woraus dann diese Silencing-Momente, diese rassistischen Diskurse entstehen, die wir ja erleben und die eben den Diskurs so furchtbar einschrumpfen.
Ja, sehr gerne. Ich fand es gar nicht konfus. Ich habe schon verstanden, auf was du hinaus möchtest oder was der Bogen ist und ich hoffe, dass ich es dann auch so gut ausdrücken kann, um den Bogen auch selber zu spannen. Einmal würde ich sagen, also wenn im Namen von Antisemitismuskritik repressiv und autoritär agiert wird, dann ist es ein wahnsinniger Bärendienst für unsere Arbeit. Das wird uns sehr wahrscheinlich auf die Füße fallen. Und es gibt auch schon so gewisse Entwicklungen, dass wenn wir gewisse Formen und Äußerungsformen von Antisemitismus ansprechen, es eine höhere Abwehr gibt. Dass Leute einfach zumachen und schon bei gewissen Begrifflichkeiten sagen, okay, jetzt nicht mehr. Und das ist super gefährlich, weil genau dann eben das Sprechen über gewisse Äußerungsformen von Antisemitismus gar nicht mehr möglich ist. Bis hin, oder dass wir eben auch namentlich gebrandmarkt werden und eben nicht mehr Teil von Diskursen sein können. Das ist super, super gefährlich und das ist ein Bärendienst, weil eben genau diese Entwicklungen passiert sind. Einmal würde ich auch sagen, Antisemitismusprävention oder Antisemitismuskritik hat nicht das primäre Ziel, irgendwie bedingungslose Solidarität mit Israel zu schaffen. Das ist kein Ziel von Antisemitismuskritik. Das finde ich ein völliges Missverständnis. Ich glaube, in meiner persönlichen Einschätzung wäre es mir völlig in Ordnung und genug, wenn sich Leute Israel-Palästina vielleicht nicht mit einer Antisemitismus-Brille oder einer Rassismus-Brille anschauen, sondern sich vielleicht einfach diesen Konflikt als einen Konflikt zwischen zwei Nationalbewegungen, die völlig legitim und rechtens sind, ansehen. Jetzt würde ich den Punkt machen zu den verschiedenen Definitionen. Die Frage kommt ganz, ganz oft und ich habe meistens gar keinen Bock auf das. Und ich sage auch aus ganz gewissen Gründen, weil ich nicht glaube, dass Menschen wirklich interessiert sind an der Auseinandersetzung mit Definitionen. Weil das mache ich gerne. Lass uns gerne über Definitionen streiten. Ich bin selber sehr, sehr lange eine wissenschaftliche Ausbildung durchgegangen. Ja, mein Schwerpunkt in der Uni war Populismus. Das ist wahrscheinlich eins der Phänomene und Konzepte, die wahnsinnig viele Definitionen haben, wo man sich gerne streiten kann. Und ich fand das gut. In diesem Punkt zwischen IRA und JDA glaube ich aber nicht, dass es primär um einen Streit geht um Definitionen. Es geht darum, Lieblingsperson oder Lieblingsinstitution XY findet die gut oder die andere gut und deswegen finde ich die auch gut, habe aber niemals den Text gelesen. Und das nervt mich wahnsinnig. Da kommen nämlich solche Spielchen dabei raus, dass irgendwie die eine als irgendwie so eher konservativ rechts empfunden wird und die andere halt als progressiv links, cool und hip. Und natürlich ist dann klar, welche man anhängt. Da würde ich sagen, es ist dann auch erstmal gut, dass es mehr als eine Definition gibt. Ja, weil verdammt nochmal, das sind soziale, gesellschaftliche, politische Phänomene. Es ist wahnsinnig schön und begrüßenswert, dass es mehr als eine Definition dafür gibt. Das heißt aber nicht, dass eine neue Definition deswegen an sich erstmal per se besser sein muss. Das ist nicht der Fall. So funktioniert Wissenschaft nicht und so funktionieren Theorien auch nicht. Dass solche Theorien politisch instrumentalisiert werden können, ja klar, natürlich. Wir reden über politische, soziale Phänomene. Die können natürlich nicht isoliert von Politik gedacht werden und können natürlich verwendet werden, um politische GegnerInnen irgendwie ans Bein zu pissen, ja vollkommen, oder sie auszugrenzen aus Diskursen. Das funktioniert aber tatsächlich mit beiden Definitionen sehr, sehr gut und da gibt es genügend Beispiele dafür. Mhm. Und dann würde ich aber auch sagen, zu dem Punkt, den ich vorher gemacht habe, zurückzukommen, manchmal denke ich mir dann, wenn in Workshops oder Vorträgen diese Frage kommt, dann denke ich mir nach dem ersten Moment, nee, ich habe eigentlich keine Lust darüber zu sprechen, denke ich mir, okay, nee, doch, vielleicht ist es doch sinnvoll, aber dann nehmen wir gerne mal die Texte raus. Dann legen wir beide Texte gegeneinander, lesen uns die Sachen durch, analysieren und werden merken, ach krass, in beiden Definitionen gibt es die Möglichkeit, über Umwegkommunikation israelbezogenen Antisemitismus anzusprechen. In beiden Definitionen herrscht das vor. Es ist ein Irrglaube zu meinen, man müsste doch nur die eine, die JDA, rannehmen und dann gibt es dieses ganze Konzept von israelbezogenen Antisemitismus nicht mehr. Das ist einfach falsch. Und dann können wir gerne vielleicht auch eine Übung machen, uns 5, 6, 7 antisemitische Fälle oder Streitfälle hinlegen und wir nehmen die zwei Definitionen und finden dann, dass in 5 von 6 Fällen kommen wir zum ähnlichen bis gleichen Ergebnis. Vielleicht wäre das spannend.
Du wirst aber jetzt sagen, wenn ich dich richtig verstehe, die Frage, ob ich dann jede Art von Boykott, zum Beispiel auch Boykott von Siedlerprodukten, wenn ich das als antisemitisch verstehe oder auch wenn Leute sagen, zum auch ja israelische Opposition, wir haben es mit Apartheidstrukturen in gewissen Teilen Israels zu tun oder im israelischen Staat. Das sind ja Sachen, die konkret zum Beispiel dann am Ende zu Kulturförderung oder Nicht-Kulturförderung beitragen, wenn dann irgendwie in irgendwelchen Behörden Leute darüber entscheiden so. Aber das hängt am Ende nicht an der Definition der einen oder anderen, sondern an der politischen Auslegung und dem politischen Diskurs, oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, und einfach auch einem Nichtverständnis und manchmal, glaube ich, auch einfach einer Nicht-Auseinandersetzung mit Definitionen. Und ich bin auch ein bisschen dagegen zu sagen, wir haben hier ein Phänomen wie Rassismus oder Antisemitismus und dafür finden wir jetzt die eine perfekte Definition. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich weiß aber, das kommt aus so einem gewissen Wunsch von etwas zu verrechtlichen, versicherlichen. Und das kommt aus einem gewissen fragilen Konsens, den wir einfach haben. Aber wir werden es nicht schaffen, 2000 Jahre Antijudaismus und Antisemitismus in 3 knackige Sätze für alle zu packen. Das wird so nicht funktionieren.
Genau, dann formuliere ich es vielleicht anders. Ich stimme da in allem voll zu, worauf die Frage ja eher abgezielt hat, Stichwort Antisemitismusklausel, ne? Oder diese Nie wieder ist jetzt Resolution. Seht ihr das, dass im Versuch, Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen, dass da aufgrund einer bestimmten Interpretation von der Arbeitsdefinition, die natürlich einfach für den politischen, parteilichen, behördlichen Kontext eben da ist. Ne? Also die ist ja, wenn ich mich richtig entsinne, irgendwann auch als Arbeitsdefinition beschlossen worden vom Bundestag, glaube ich. Ne? Ja. Also nicht rechtlich bindend, aber eben eine Definition, mit der gearbeitet wird, dass dadurch bestimmte Stimmen gesilenced werden.
Das kann, glaube ich, passieren. Und das ist wahnsinnig nervig, vor allem vielleicht so im Kunst- und Kulturbereich und mit gewissen PartnerInnen oder PartnerInnen-Organisationen arbeiten möchte. Und da sind dann Einzelentscheidungen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Und ich bin gar nicht so drauf aus, irgendwie in deren Haut zu stecken und irgendwie anhand eines Ex- oder Post- oder Instagram-Posts dann zu entscheiden, ob die Person eine Förderung bekommt oder, nicht.
Es ist klar, dass dann auch das hat auch Samuel gesagt, also dass das auch instrumentalisiert werden kann, aus von diversen Seiten an diverse Personen gerichtet. Das ist, glaube ich, außer Frage. Es geht, ich glaube, die Frage ist halt auch in seiner Antwort unterschiedlich zu werten. Es gibt dann halt einmal diese akademische Diskussion um diese Definition, weil wir das Phänomen Antisemitismus beispielsweise verstehen möchten. Auf das, was du, wenn ich dich richtig verstanden habe, jetzt auch eher hinaus möchtest, ist, ob da eben diese Tendenz dazu gibt, diese Definition halt als Machtinstrument irgendwo zu benutzen. Aber es ist ja auch das, was wir auch schon irgendwie genannt haben, mit dieser autoritären Wende hin zu diesem Kampf gegen Antisemitismus, der sicherlich da ist. Um ein sehr banales Beispiel zu nennen, ich habe keinen deutschen Pass. Wenn ich jetzt mir einen deutschen Pass quasi beantragen würde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich irgend so Antisemitismus-Bekenntnis oder Test oder sonst was machen muss. Ich bin Bildungsreferent für dieses Thema und ich würde es trotzdem machen.
Das war doch eine Forderung. Ist das schon durch oder was? Israel-Bekenntnis war, glaube ich, eine Forderung von der Union, ne?
Israel-Bekenntnis, genau. Antisemitismus-Test in dem Sinne war das schon eine Forderung vor dem 7. Oktober. Die gab es schon davor. Aber genau, das mit Israel-Bekenntnis ist, glaube ich, jetzt schon mittlerweile da. Und die Antisemitismus-Test-Diskussion ist aber auch nicht tot. Ich glaube, die kommt auch irgendwann schon wieder. Aber das ist ja der Punkt, das ist sehr spannend dann zu sehen, dass dann halt irgendwie das auch so vermeintlich externalisiert wird. Also was soll das denn bedeuten? Also dass quasi Leute, die Staatsbürger werden möchten, tendenziell eher die Gefahr hinlaufen würden, antisemitisch zu sein. Deswegen machen wir diesen Test. Beziehungsweise, was ist mit... Ein Blick auf die letzte Mittelstudie zeigt dir, dass das flächendeckend da ist. Also wie geht man dann als Bundesstaat dann damit um? So. Und dieser Blick auf Antisemitismus, der sehr mit dem Finger auf andere Gruppen zeigen möchte, der verbindet sich natürlich auch mit diesem instrumentalisierten Begriff, der dann Antisemitismus dann bekämpfen möchte, besonders in diesen Gruppen. Ich glaube, das ist schon eine Tendenz, die man so bezeichnen kann. Aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was Samuel versucht hat, stark zu machen, ist, das soll nicht ablenken davon, dass es ja Definitionen gibt, mit denen wir arbeiten, auch auf einer anderen Ebene. Und das eben nicht in so einem ordnungspolitischen, wir wollen jetzt irgendwie diese Definition heranziehen, um dann diesen Polizeieinsatz in diesem Hörsaal zu begründen, sondern eben das, was wir machen, ist, dass wir sagen, okay, wir versuchen das Phänomen Antisemitismus beispielsweise in seiner globalen, transnationalen Version zu verstehen. Und auch da ist gesagt, das ist eine Arbeitsdefinition, das sind Versuche, dies zu tun, das ist im Wandel. Wir haben zum Beispiel immer wieder diese Diskussion um den Begriff Antisemitismus selbst. Das ist ein Quellenbegriff, sprich ein Begriff aus seiner Zeit, den haben Antisemiten so selbst geprägt, den wir heute als Analysebegriff benutzen. Ist die Frage natürlich berechtigt, ob wir damit das Phänomen auch in seiner Zeit vor dem sogenannten Antisemitismus, sprich in seinem christlichen, antijudaistischen, dann so zusammenfassen können, ob es vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, haben wir jetzt den christlichen Antijudaismus und jetzt den modernen Antijudaismus, der quasi keine echten Juden mehr braucht, ähnlich wie ja viele Menschen über antimuslimischen Rassismus sprechen, als dass es nicht wirklich muslimisch und religiös sein muss und so weiter. Also das sind Debatten, die man führen kann. Eine Professorin von mir hat, glaube ich, immer von Judenfeindschaft gesprochen. Da kann man auch diskutieren, ob das jetzt irgendwie das dem gerecht wird und so weiter. Aber wir sehen ja diese Schwammigkeit allein in dieser Begriff, also diesem Quellenbegriff, der dann als Analysebegriff benutzt wird. Wenn man immer wieder hört, ja, wie kann ich antisemitisch sein? Ich bin doch selber Semit. Und dann sage ich so, ja, darum geht's nicht. Das geht nicht darum, ob du Semit bist oder nicht und was auch immer das sein soll. So. Aber das zeigt uns ja, dass es halt Debatten sind, die müssen wir noch ausdiskutieren. Und es wäre ja, genau wie Samuel auch schon gesagt hat, sehr utopisch zu denken, dass wir dieses Phänomen so nah an gewissen Ereignissen bereits begriffen und verstanden haben. Diese Themen sind, also Wissenschaft ist und diese Themen sind anpassungsfähig, genauso wie Antisemitismus und Rassismus als als Ideologien auch anpassungsfähig sind. Wir sehen das ja Tag ein, Tag aus, dass Dinge passieren, die dann antisemitisch und rassistisch konnotiert nacherzählt werden können. Und das zeigt uns darum, dass auch die Formen und das Erscheinen, wie sie uns begegnen, sich wandeln kann. Ohne den Zweiten Weltkrieg, ohne diese öffentliches Verpönen auch des Nationalsozialismus, gäbe es nicht die Umwegkommunikation im Antisemitismus, wie wir ihn heute haben. Ohne den Staat Israel gäbe es nicht israelbezogenen Antisemitismus, wie wir ihn heute haben. Das zeigt uns ja allein, dass die Phänomene anpassungsfähig sind und somit auch die Definition anpassungsfähig bleiben müssen. Es hilft uns nicht, diesen Grabenkampf vermeintlich dann in der Akademie weiterzuführen und dann erstmal wie so einen Eignungstest oder Gesinnungsprüfung zu fragen, arbeitest du mit der GDA oder mit der IRA, und dann mache ich davon abhängig, ob ich mit der Person arbeiten kann oder ihre Meinung ernst nehmen oder nicht. Ich finde es kindisch, ich finde es auch unprofessionell, und auch mit akademischem Ansatz hat es auch wenig zu tun, meiner Meinung nach.
Dann würde ich doch vorschlagen, weil die Zeit schon krass fortgeschritten ist, aber es war so spannend, deswegen wollte ich es gar nicht abkürzen, auch wenn ich jetzt gleich schon los muss. Lasst uns vielleicht noch davon ausgehen, von dem, was ihr jetzt zuletzt gesagt habt, einen Ausblick wagen. Also wir beobachten da, ihr habt selbst so bezeichnet, so eine autoritäre Formierung im Kampf gegen Antisemitismus, auch gewisse Vorboten von zensurartiger Praxis, und das kann natürlich nicht förderlich sein für einen offenen Diskurs. Was bräuchte es denn vielleicht stattdessen aus eurer Sicht? Und das spricht natürlich viele Dimensionen an, aber vielleicht könnt ihr es mal persönlich beantworten. Was bräuchte es aus eurer Sicht, um Rassismus und Antisemitismus in Deutschland wirksam zu bekämpfen, dabei dann vielleicht nicht auf halber Strecke Menschen auszugrenzen und abzuwerten? Ja? Und vielleicht auch, was bräuchte es, um hier einen sinnvollen oder einen besseren Israel-Palästina-Diskurs zu führen? Was wünscht ihr euch da vielleicht auch von den Leuten, die uns hier zuhören?
Einmal würde ich sagen, bitte halten wir für eine Sekunde kurz Stille und stellen uns auch nur vor, dass das Gegenüber auch einen Punkt haben könnte. Ich glaube, das wäre ein Punkt, den ich gern mitgeben würde an alle ZuhörerInnen und auch so selber mir immer wieder vornehmen. Ich weiß, es ist schwierig, Sachen auszuhalten, auch wenn ich denke, nein, 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 das ist falsch, das ist nicht richtig. Und dennoch, glaube ich, wäre es wichtig, dass wir zumindest für eine Sekunde uns überlegen, ob das Gegenüber nicht auch einen Punkt haben könnte. Und der zweite Punkt ist, da würde ich gerne meine Frau zitieren, hat mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun und kommt aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Aber sie hat mir zwischenmenschlich beigebracht, dass Streiten an sich gar kein Problem ist. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind verschiedene Menschen, wir haben verschiedene Positionen, Perspektiven. Wir streiten uns, das ist völlig normal. Viel, viel wichtiger, und das hat sie gesagt, ist, wie wir streiten, wie wir danach auseinandergehen. Und das ist, glaube ich, auf der zwischenmenschlichen Ebene richtig, genauso wie auf einer institutionellen, gesellschaftlichen Ebene. Und das würde ich mir wünschen, für unsere Gesellschaft im Allgemeinen.
Danke dir. Volkan.
Ja, schöner letzter Satz. Also genau, nach dem Streit auch wieder gemeinsam an einen Tisch sitzen zu können.
Und ein bisschen Hummus essen, auch, zusammen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so kulturalisieren muss.
Auch gerne Kartoffelbrei mit Würstchen, ja, eine vegane Alternative.
Genau. Aber nee, ich glaube, das ist auch linke Praxis. Also nichts anderes ist so ein Lesekreis. Da sitzt sich zusammen, du liest was, hat jeder eine andere Interpretation, dann streitet man sich und dann redet man nicht mehr und zerspannt sich die Gruppe. Nein, Spaß. aber das ist doch der Punkt. Wir müssen ja diese inneren Diskurse führen, damit wir überhaupt irgendwie daran weiterarbeiten können. Und das ist sehr wichtig. Und mein Wunsch wäre, damit irgendwie das gelingen kann, Solidarität auszuweiten und nicht selektiv zu sein in seiner Solidarität oder in seinem auch in seiner Empathie oder auch in seiner Anwendung von Menschenrechten. Sprich, ich werfe es niemanden vor den Kopf, wenn er sich zum Beispiel solidarisch mit den Geiseln zeigt oder solidarisch mit den Toten in Palästina zeigt. Mein kleiner Bruder beispielsweise, sehr viel jünger, 16 Jahre jünger als ich, hatte auch so eine Palästina-Kette und dem geht dieses Thema sehr nahe, ist 11 so. Und ich hau es dem nicht vor dem Kopf, dass der solidarisch ist mit Menschen, die sterben. So, ich sag nur, ich versuche die Empathie zu vergrößern. Ich versuche zu sagen, ja, dass man auch eben mit anderen Menschen mitleidet und diese nicht entmenschlicht. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, und dass eben Solidarität, Empathie und auch Menschenrechte nicht selektiv wahrzunehmen, sondern eben einfach auszuweiten auch an andere Personengruppen. Das ist der eine Punkt. Und ich für meinen Teil, ich sag immer, das klingt dann theologisch oder religiös angehaucht, vielleicht ist es das auch, ich sage immer, demütig sein, Demut. Ich komme auch aus einer Vergangenheit heraus, wo ich als Jugendlicher zum Beispiel dachte, dass ich irgendwie von ganz vielen Geschehnissen auf der Welt Ahnung habe und so weiter und so fort. Und es ein Prozess war, dass ich mir irgendwie eingestehen musste, dass ich falsch lag. Und ich glaube, diese Einstellung zu haben, okay, ich habe eine Überzeugung, das ist nach bestem Wissen und Gewissen das, was ich für wahr halte, aber einfach demütig zu sein, anzusehen, dass man auch falsch liegen könnte, also nicht mit der Einstellung in ein Gespräch reinzugehen, dass man irgendwie von Anfang an bereits weiß, was richtig und was falsch ist, sondern auch offen zu sein, eine Gegenseite zuzuhören, das geht auch in eine ähnliche Richtung, wie Samu bereits gesagt hat, aber einfach auch anzuerkennen, dass man nicht alles wissen kann und dass man auch nicht von allem eine Ahnung hat und einfach offen zu sein für Neues und ich glaube, ja, an dieser Stelle, ich glaube, das führt uns sehr viel weiter, wenn wir anfangen, ein bisschen demütiger über diese Themen und über uns selbst nachzudenken und genau, dann zeigt man auch weniger mit den Fingern auf andere und callt auch weniger Leute aus und dann kann ein bisschen die Arbeit mit sich selbst machen. Ich glaube, das ist auch die anstrengendste, um ehrlich zu sein.
Ja, Furkan und Samuel, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier im Dissens-Podcast besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube auch, das geht den Leuten da draußen so. Danke euch.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Samuel Stern und Furkan Yüksel von der Bildungsstätte Anne Frank. Wenn ihr euch für die Arbeit der beiden oder auch die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank oder auch das Projekt Yad Beyad interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.